Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock.
Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast, Staffel 3. Von euch werden sich jetzt sicher ein paar denken, oha, stimmt, den gibt's ja auch noch, den Podcast, oder den gab's zumindest mal bis letztes Jahr. Wir haben so ungefähr 30 Folgen gemacht und jetzt haben wir uns gesagt, wir machen einfach nochmal eine Folge nach dieser wunderbaren 7. Staffel Ninja Warrior Germany. Das ist jetzt quasi für dieses Jahr die erste und gleichzeitig auch die letzte Folge. Und ich habe mir gedacht, da hole ich mir gleich 2 Gäste mit an Bord und das kann ich eigentlich mit niemand anderem machen, ne, als mit Jan Balke und Frank the Tank. Grüße!
Hi, hi!
Hallo!
Hallo! So, für Zuhörer, die mit den Spitznamen nicht so bewandert sind, ich sag's auch einmal, sage ich es ausführlich, versprochen, Christian Balkheimer und Frank Schmidt-Peter. Nur der Vollständigkeit halber fürs Protokoll.
Okay. Ne? Dann reicht's auch wieder.
Jetzt reicht's auch wieder, genau. So, und ich habe es ja gesagt, wir quatschen so ein bisschen über die 7. Staffel. Ich habe für den Podcast wirklich nur so 3-4 Oberthemen aufgeschrieben und da können wir einfach drauf losquatschen, so lange wie wir Lust haben. So lange geht das auch. Und falls wir mal den Faden verlieren, kein Ding, wir labern einfach drauf los.
Und wie gesagt, also alles wie immer.
Ja. Alles wie immer, richtig, genau. Open End, es kann sein, dass ihr den Podcast jetzt 3 Stunden hören müsst oder nur 10 Minuten, je nachdem, wie es einfach läuft.
Ich empfehle ihn zum Einschlafen.
Richtig, genau. Da haben wir bei RTL Plus Musik auch einige Podcasts. Ich glaube, mit dem Podcast landen wir definitiv in der Kategorie zum Einschlafen. Sehr gut. Dann werfe ich doch mal das erste Thema in den Raum. Ich glaube, das ist auch eines der auffälligsten Änderungen in dieser Staffel gewesen, nämlich das Thema Youngsters. Wir haben ja das Alterslimit gesenkt auf 16 und man hat in den Vorrunden schon gemerkt, dass da so eine gewisse Konkurrenz da war. Die hat sich nicht ganz bis zum Ende durchgezogen, weil man dann am Ende in Stage 2 ja doch gemerkt hat, ah, da ist ja doch nur noch eine übrig gewesen, Jonas Schöne, auch absolut verdient und auch Grüße an der Stelle. Aber die haben in den Vorrunden doch schon ein bisschen Druck gemacht. Wie habt ihr das jetzt empfunden? Wie war es in dieser Staffel mit der jüngeren Konkurrenz anders als in den letzten Jahren davor?
Also ich würde gleich mal einhaken vorweg. Jonas Schöne ist kein Youngster. Jonas Schöne ist älter als Max Görner. Der hat die 20 schon geknackt. Also der ist für mich kein Youngster, aber wir reden ja von den U18-Jährigen. Also auf die beziehst du dich ja.
Richtig, dann
also spreche Jona dann, und Jona dann, ist definitiv kein Youngster.
Dann nehme ich mal noch die Newbies mit dazu.
Okay, Newbies, ja, aber da ist auch wieder der Punkt. Jona ist für euch ein Newbie.
Richtig.
Jona rasiert schon seit einem Jahr auf Competitions. Für uns war völlig klar, dass wenn Jona jetzt starten darf, der hätte im Jahr davor schon starten dürfen, der war nur kaputt, dass der Junge ziemlich weit kommt. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten.
Vielen Dank.
Also Jan, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir jetzt keinen Stress vor irgendwelchen 16-Jährigen gemacht, muss ich ganz ehrlich sein.
Nee, ich mir auch nicht. Aber man muss ja auch sagen, also Jona ist jetzt zwar kein 16-Jähriger mehr, aber in Bezug auf Frankie auch noch ein Youngster, kann man schon fast sagen.
Nee, aber, der tut weh.
Nee, aber man muss auf jeden Fall sagen, viele der Ninja-Athleten, die da wirklich seit Anfang an dabei sind, seit der ersten Staffel oder seit den ersten Staffeln, die waren anfangs auch mal alle Anfang 20 und jetzt sind die meisten davon schon, gehen eher auf die 30 zu oder sind noch älter und man merkt natürlich schon, dass die Jungen, die nachkommen, also gerade jetzt auch die 16-Jährigen, aber auch gerade die so gerade Anfang 20 sind oder noch nicht ganz 20 sind, körperlich natürlich sehr viel Power noch haben und je älter man wird natürlich, desto fitter wird der Körper nicht unbedingt und man kann natürlich auch mit den Jungen noch gut mithalten, das hat man ja gesehen in der Staffel auch und ich denke, ein großer Teil macht es auf jeden Fall die Erfahrung auch aus, aber ich habe das Gefühl, dass man, je älter man wird, mehr Zeit in sein Training investieren muss, um noch mit der körperlichen Leistungsfähigkeit von jüngeren Athleten mithalten zu können. Und die Zeit muss man halt auch haben. Also viele Jüngere, die haben meistens noch mehr Zeit, die sind noch in der Schule, die sind vielleicht im Studium und je älter man wird, desto mehr kommen vielleicht Sachen ins Leben, wo mehr Zeit rauben. Man hat vielleicht dann eine Familie, man hat vielleicht Kinder, man ist mehr in seinen Job mit eingebunden und dann muss man sich diese Zeit auch einfach nehmen, um noch so viel trainieren zu können. Aber ich sag auch, also bei mir war es ja dieses Jahr ganz knapp, wegen einer Sekunde bin ich gerade noch so ins Finale eingezogen. Aber ich kann trotzdem noch mithalten mit den Jungen. aber ich glaube, das
obwohl du nie trainierst.
Obwohl ich nie trainiere, genau. Obwohl ja, ich das
wenn ganze du da mal trainierst, dann aber, genau, dann geht's richtig ab.
Obwohl ich das ganze Jahr in der Offseason bin, aber Erfahrung spielt schon noch ein großer Wert auch und ja, aber es wird tatsächlich für die älteren Ninjas, denke ich mal, die nächsten Jahre immer schwerer noch mitzuhalten. Also entweder braucht man diese Zeit einfach, um zu sagen, man richtet sein Leben, man ändert sein Leben so ein bisschen, dass man wirklich Ninja als Hauptmittelpunkt macht und sehr viel Zeit ins Training investiert auch. Oder es werden halt junge, neue Nachkommen, die einfach körperlich viel fitter sind und die dann auch irgendwann diese Erfahrung haben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Jona das Beispiel nimmt, oder Max jetzt, der jetzt 19 Jahre ist, der zweimal in der Show dabei war, Last Man Standing geworden ist, der hat jetzt auch schon richtig viel Erfahrung. Der ist das ganze Jahr über auch auf Wettkämpfen und der ist noch nicht mal 20, ja. Als ich das erste Mal dabei war, war ich 21 und da hatte ich noch gar keine Erfahrung.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich muss das so ein bisschen relativieren, bei mir ist so alles U25 schon fast noch Youngster. Ich bin, also Jona ist auf jeden Fall näher als an den 16 dran als wir alle. So kann man sagen. Und ab 26 geht man auch stark auf die 30 zu, deswegen sorry an der Stelle, falls das irgendwie für andere komisch klingt. Für mich ist das noch Youngster. Ich sehne mich da so ein bisschen an die junge Zeit zurück, aber gut, so ist das. Aber ihr habt schon angedeutet, ist es tatsächlich dann auch die Show-Erfahrung, die fehlende Show-Erfahrung, die dazu auch vielleicht geführt hat, dass eben nur Jona Schön in Anführungsstrichen von den Newbies in Anführungsstrichen mit dabei war in den Final-Stages?
Ich glaube, ist unterschiedlich. Ich glaube auch, dass Jan und ich da eine brutal unterschiedliche Meinung haben zu dem ganzen Thema, was die Teenies angeht. Weil ich sehe halt, dass die ganz viele von denen skilltechnisch extrem gut sind, also was Schwingen angeht, was bestimmte Bewegungen angeht, was ganz oft so absolut unnötige Skills angeht, die du in der Show nicht brauchst, die aber total krass sind, also keine Ahnung, irgendwie ein Backflip zwischen zwei Stangen, aber über 4 Meter gefühlt so, also so Sachen gibt voll viele Teens, die sowas krass drillen, aber halt nicht auf Competitions gehen, ganz wenig Wettkampferfahrung haben und auch vielleicht mit Mindset da nicht so fit sind. Und ehrlich gesagt bin ich auch immer noch, dass im Moment in Deutschland ganz wenig, wenn wir von Teenies reden, also unter 18, die eben körperlich mithalten können mit den Top-Athleten. Die sind von der Kraftentwicklung und von der Leistungsfähigkeit, die ihr Körper gerade hat, sind die noch nicht an dem Punkt, weil die zu ungerichtet trainieren, die meisten. Also die meisten gehen spielen, gehen in Ninja-Hallen und haben deswegen einen extrem hohen Skill, haben aufgrund ganz oft vom, ich sag mal, vielleicht auch geringes Körpergewicht und gute Kraftausdauer, also das haben sie halt alle brutal, können die weit kommen, aber denen fehlt am Schluss trotzdem ganz oft ein bisschen der Bums, habe ich so das Gefühl, weil die halt noch nicht so gerichtet trainieren wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt als Paradebeispiel einen Benny Siegmund nehmen, der 38 ist und sich aber jedes Jahr den Arsch so hart aufreißt, dass er halt brutal, also oder auch Sluddy, die sind brutal körperlich leistungsfähig und keiner von den Teenies kann ansatzweise diese Leistung abrufen, körperlich, die zwei können. Mit dem Skill ist wieder was anders. Und dann hast du im Endeffekt einen Max Görner, der körperliche Kraft, auch wenn man es ihm nicht ansieht, und Skill vereint und dann es gewinnt.
Tatsächlich, dass sie dann einfach diese ganz junge Generation, also zu wenig Ninja-spezifisch trainiert dann.
Ja,
nee,
also nicht.
Spezifisch trainieren die brutal, die gehen viel schwingen, die machen viel, aber die machen kein Krafttraining. Die gehen, die trainieren nicht. Also die gehen halt in eine Halle, das was wir auch gemacht haben, und gehen 5 Stunden lang schwingen und machen Challenges und spielen sich komplett kaputt. Was super geil ist, was mega viel Spaß macht, aber so funktioniert der Leistungssport nicht.
Ja, okay.
Leistungssport funktioniert mit Training.
Da kann ich aber Frankie voll zustimmen. Also gerade die Jungen, man muss das auch so ein bisschen also gerade Ninja-Sport, es gibt ja noch nicht so viele Hallen auch, die wirklich spezielles Wettkampfvorbereitungstraining anbieten. Also es gibt viele Hallen mittlerweile, das ist schön und das ist gut und auch wichtig für den Sport, aber viele Hallen sind da eher so zum Spaß haben. Also die Leute gehen hin, die zahlen dort Eintritt, dann dürfen die da ein bisschen rumschwingen, dann probieren die da irgendwelche Tricks, aber die trainieren dort nicht zielgerichtet. Ja, es gibt nicht so viele gezielte Trainingsstätten, sage ich jetzt mal, die wirklich auch gezieltes Wettkampftraining anbieten oder auch Grundlagentraining. Also da gibt es zum Beispiel ich bei mir in meinem Verein, ich mache vor der Show immer so ein halbes Jahr vorher, biete ich wirklich Wettkampftraining an. Also da kommt man, da simuliert man Stages. In der Woche machen wir meistens Grundlagentraining, wo wir an unserer Grundausdauer arbeiten, an unserer Griffkraft, an der Maximalkraft. Und das ist halt auch ein wichtiger Teil und das macht meistens aber nicht so viel Spaß. Und gerade Jüngere sind da sehr schwer zu motivieren, eben Sachen zu machen, die keinen Spaß machen. Aber im Leistungssport gehört das eben mit dazu. Und ich mache zum Beispiel, wenn ich immer Kids-Training gebe, ich packe da immer eine Krafttrainingseinheit mit rein. Und ja, manche finden es, also was heißt manche, die meisten finden es eigentlich immer nicht so cool. Versuchen die sich dann immer zu verstecken und nur, dass sie kein Krafttraining machen müssen. Aber das ist halt, das gehört zu einer Leistungskurve einfach dazu. Und das muss man halt auch erstmal lernen. Also dass quasi, wenn man wirklich vorankommen will, dass man, wenn man stärker werden will, dass es nicht nur rumspielen und Spaß ist, sondern man muss auch mal an sein Limit gehen, man muss auch mal Sachen machen, die keinen Spaß machen, man muss auch mal Cardio machen, man muss auch mal 10-mal um die Halle rennen, bis man nicht mehr kann. Das gehört halt auch einfach dazu, muss sein Körper triezen. Und das kommt, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen älter wird oder auch, wenn man eher so aus dem Leistungssport kommt. Und wir hatten ja dieses Jahr bei diesen Newbies auch einige dabei, die waren quasi, die sind eigentlich schon Leistungssportler, die kamen aus dem Klettern, die sind das Ganze natürlich dann schon gewohnt. Aber wir haben natürlich auch viele dabei, die ja, die haben einfach Bock drauf, die spielen rum und die wollen da mitspielen. Aber um, ich sag mal, um an die Spitze zu kommen, muss halt alles zusammenkommen. Da muss natürlich, gehört der Skill dazu, die Erfahrung, das Mentale ist auch ganz wichtig, aber muss auch wirklich diszipliniert trainieren. Das macht auch einen ganz wichtigen Teil aus, ja.
Das heißt, zusammenfassend muss man das auch so ein bisschen trennen und sagen, hier, die Ninja, spezifische Vorbereitung ist das eine und dann ist das andere eben diese körperliche Fitness, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Und das ist halt, also das, was Jan gesagt hat, 100%, so kann ich unterschreiben. Und das Ding ist, Problem ist, wir haben mittlerweile viele Hallen, das heißt, man kann gut Skill trainieren, aber Ninja wird gerade ein Leistungssport. Und das ist bei vielen noch nicht angekommen. Also viele denken, es reicht, wenn sie bouldern gehen, ein bisschen Parcours laufen und ab und zu mal in eine Halle schwingen gehen oder crazy Sachen, was skilltechnisch Ninja-mäßig angeht, crazy Sachen machen können. Das bringt dir aber alles nichts mehr. Du musst leistungsspezifisch gerade trainieren, um das gewinnen zu können. Also Leute glauben, dass Max ein paar Mal in seinem Garten Ninja gemacht hat und mit mir ab und zu in der Halle gefahren ist oder gefühlt jedes Wochenende in der Halle gefahren ist und deswegen hat er das gewonnen. Nee, Max hat da trainiert und zwar wie ein Bekloppter und deswegen hat er das gewonnen. Na, und ja, so war es bei René auch. René hat sich halt den Arsch aufgerissen und das müssen die Leute verstehen, die in Zukunft bei dieser Show teilnehmen und die auch gerade bei dieser Show teilnehmen und auch die Leute, die es jetzt gerade gucken. Ninja hat sich von einer TV-Show, was es ja immer noch ist, aber entwickelt zu einem Leistungssport. Das, was da gerade abgerufen wird von den Top 40 im Finale und teilweise auch davor, ist Leistungssport und du kommst nur dahin, beziehungsweise du kommst nur über einen gewissen Punkt raus, wenn du bereit bist, das zu machen. Wenn du es nicht bist, dann wirst du nie zu den Top 10 gehören. Das ist einfach so.
Ja. Und Ninja ist ja jetzt auch, haben wir gehört, Teil des modernen Fünfkampfes. Also da kann man auch mal herzlichen Glückwunsch an den Sport sagen an sich.
Das hat leider mit unserem Sport nichts zu tun, was da passieren wird.
Ist das tatsächlich so?
Ja.
Ja, also meinst so wie es
Das aussieht. Ist halt, das meine ich nicht, das ist so. Das wird ein OCR 100-Meter-Sprint. Das ist ein bisschen Hangeln und Rennen. Das hat mit Ninja genauso viel zu tun wie ich mit Schach.
Das ist dann schon tatsächlich ein Unterschied, ja.
Also das ist leider Clickbait. Das ist, in der Zeitung wird geschrieben, TV-Show wird olympisch oder Ninja Warrior Parcours zukünftig bei Olympia. Das ist Clickbait von Zeitungen und Online-Journalismus, damit die Leute draufklicken. Wenn man dann 2-3 Artikel mehr gelesen hat und sich ein bisschen reingelesen hat, dann steht da schon ganz klar, dass es ein Hindernis-Parcours-Lauf ist und wie es genau aussehen wird, weiß man noch nicht. Aber es gibt halt OCR, Obstacle Course Racing. Und da gibt es 100-Meter-Sprint, das ist auch, da gibt es Weltmeisterschaften und so wird das aussehen. Im Endeffekt ist das 100-Meter-Rennen, über Hindernisse drüber springen, an ein paar Sachen langhangeln. Das hat mit Ninja, wie wir uns Ninja vorstellen, über Wasser, mit krassen Hindernissen, mit übertrieben harten Skill, den du brauchst, gar nichts zu tun.
Ja.
Ja, aber dann finde ich es doch schon mal gut, dass ihr das uns als Experten auch berichtigen könnt, weil ich glaube, vielen können das dann auch gar nicht einschätzen, wenn sie dann tatsächlich, so wie ich, ne, nur die Überschriften lesen und dann den Rest vielleicht gar nicht verstehen oder so, habt ihr das doch schon mal jetzt richtig eingeschätzt. Wie ist das denn auf den, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Youngster, auf die Newbies, die U18 und so weiter, mit den Vorbereitungen? Ihr erlebt das ja wirklich fast wöchentlich mittlerweile, weil es so viele Events gibt, so viele Ninja-Wettkämpfe. Wenn da die ganz Jungen mit dabei sind, ist das dann, erlebt ihr das dann genauso, wie ihr es gerade erzählt habt, dass die eben bei Ninja wirklich voll top sind und dann aber es an der körperlichen Fitness fehlt?
Ja, ich
glaube, sag Jan, sag.
Ja, nicht nur an der Fitness, sondern vieles auch einfach, ich sag mal, Reife, Körpergröße spielt auch eine große Rolle. Mhm. Jetzt vergangenes Wochenende waren wir auf einem Wettkampf, da hat sich einfach eine 11-Jährige für das Finale qualifiziert. Und ja, das war quasi das einzige Ninja-Kid an diesem Wettkampf, da waren sonst nur Erwachsene eigentlich fast. Es waren, glaube ich, noch ein paar 15-Jährige, aber sonst und die hat da gut mitgehalten, aber um natürlich da jetzt die Erwachsenen wirklich zu schlagen, hat halt schon noch ein bisschen was gefehlt. Hat natürlich auch einfach mit der Größe zu tun, mit der Reichweite. Muss ich ja auch überlegen, gerade für die Kids, für die ist ja alles doppelt so weit gefühlt. Aber man sieht es schon immer mehr. Ich habe bei mir im Verein auch zum Beispiel den Lauren und den Levi. Und der war dieses Jahr schon auf einigen Wettkämpfen einfach in den Top 5 und war da besser als viele von den Erwachsenenathleten. Also der ist da mit den Erwachsenenathleten zusammen gestartet. Und der ist halt jetzt erst 13. Und der macht aber, also der ist jetzt, der macht das auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern der trainiert auch seit 3-4 Jahren jetzt fast auch Ninja-Sport bei mir in der Halle. Und der wächst quasi damit auf. Und wenn der halt dann mal 16 ist, dann hat er halt schon 6-7 Jahre Ninja-Sport-Erfahrung mit 16, die ich jetzt quasi mit 30 erst quasi hab. Und das sind natürlich auch dann wieder ganz andere Voraussetzungen. Also der, und wir als Trainer oder als Showathleten, die ja diese Erfahrungen aus den Wettkämpfen und aus der Show haben und das dann an die nächste Generation weitergeben, die lernen ja dann auch durch unsere Fehler teilweise, die lernen doch unsere Erfahrungen und werden dann immer besser. Das kann man ja eigentlich in fast jedem Leistungssport beobachten, gerade auch bei so individuellen Sportarten, wenn man sich mal jetzt das Beispiel Snowboarden oder Skateboarden herauspickt, wenn man sich anschaut, was die Snowboarder, also Snowboarden ist ja jetzt auch olympisch seit einigen Jahren und wenn man sich anschaut, wie Snowboarden vor 20 Jahren ausgesehen hat, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem, wie heute Snowboarden aussieht und so wird auch, glaube ich, der Ninja Sport sein, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt. Also das, was wir in Staffel 1 gemacht haben, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was man heute hier in Staffel 7 machen muss. Also ich wette wahrscheinlich mit dir, dass wenn du jetzt alle Athleten, die jetzt hier in Staffel 7 dabei waren, nochmal durch so eine erste Staffel, durch so einen Vorrundenparcours der ersten Staffel schickst, dann kommen da dir wahrscheinlich da 90-95% der Athleten durch. Also das ist ja schon eine krasse Entwicklung.
Ja, bei der Wette würde ich mitgehen, auf jeden Fall, ja. Frankie, du wolltest auch noch was sagen.
Nee, Jan hat das hervorragend schon zusammengefasst. Nee, es ist halt wirklich, wie er schon sagt, das hängt damit zusammen, wie lange du das machst. Also das ist immer so ein bisschen, also zum einen, weil du ja meintest, wegen den Teenies auf den Wettkämpfen. Auf den Wettkämpfen sind auch gefühlt nur die Teenies, die absolut top sind. Also da haben wir halt, ich sag mal so zwischen... Die sind zwischen 12 und 16, 17, ne? Also es ist in der Spanne. Und die da kommen, das ist immer nur eine Handvoll und die sind aber auch wirklich top. Also da gibt es genug, die wirklich ohne Probleme mit den Erwachsenen mithalten, beziehungsweise auch die Erwachsenen schlagen oder gewinnen, so wie ein Julian Rieger oder so. Mhm. Genau, aber es ist jetzt nicht so, dass auf dem Wettkampf die Hälfte irgendwie Teenies und Kiddies sind. Mhm. Weil ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding. Es waren diese Staffel halt extrem viele Teenies am Start.
Ja, absolut.
Viele von denen hatten gar nichts mit Ninja am Hut.
Ja.
Und warum sollte ein 16-Jähriger, der nichts mit Ninja am Hut hat, besser sein als ein 26-Jähriger, der nichts mit Ninja am Hut hat? Das passiert nicht. Also Alter ist nicht am Schluss der ausschlaggebende Faktor, sondern der Faktor ist, wie viel Zeit steckst du rein? Mhm. Und das, was Jan gerade gesagt hat, wie lange machst du das schon? Ja. Also als Beispiel, da ist zum Beispiel Leon Wiesmann, als der in Staffel 5 das erste Mal gestartet ist. Mhm. Und ja direkt bis Stage 3 durchmarschiert ist und ja hier seinen Killer-Küken-Titel bekommen hat,
ja.
Da war der 18.
Ja.
Und alle sind ausgerastet und oh, der Newbie und der Youngster und keine Ahnung was. Leon hat zu dem Zeitpunkt doppelt so lange Ninja gemacht wie ich. Leon hat, seitdem er 14 ist, Ninja gemacht und nur darauf gewartet zu starten. Der ist kein Youngster-Newbie irgendwas. Der hat 1000-mal mehr Erfahrung als 50% aller Leute, ne, wahrscheinlich sogar 80% aller Leute, die da starten. Leon hat schon auf Wettkämpfen rasiert, da war der noch nicht mal 16 oder da war der gerade 16. Also das ist, man muss das immer sehen, so, wann starten die Leute in der Show und werden das erste Mal wahrgenommen und wann fangen diese Leute wirklich an, diesen Sport zu betreiben. Also wie Jan gerade meinte, wenn Laurin in 3 Jahren mit 16 starten darf, wird der wahrscheinlich so als der neue Geheimtipp, bla bla bla. Laurin ist kein Geheimtipp. Laurin ist in der Ninja-Community einfach bekannt.
Mhm. Ja, genau so mit Julian. Also Julian war auf den letzten Wettkämpfen, wo er dabei war, immer in den Top 3 oder hat gewonnen, sogar fast immer. Und der ist 15 noch oder wird, glaube ich, noch 16 dieses Jahr und ist nächstes Jahr dann alt genug für die Show. Und wenn der dann halt startet, wissen wir halt alle, was er kann und dass der auch dann mit den guten Leuten mithalten kann oder sogar gefährlich werden kann, weil wir es auf den Wettkämpfen ja erleben. Aber so wie Frankie auch schon gesagt hat, ich hatte jetzt in den Wettkampfvorbereitungstrainings, die ich immer angeboten habe, auch Teens da, die halt wirklich zum allerersten Mal Ninja-Sport gemacht haben, die schon fit waren, weil sie vielleicht aus dem Turnen gekommen sind oder von anderen Sportarten, aber trotzdem dieses Ninja-spezifische Know-how, diese Ninja-spezifische Technik schon noch gefehlt hat und das braucht man auch immer mehr. Also das war in den ersten Staffeln noch nicht so. In den ersten 1, 2, 3 Staffeln war es halt so, wenn du ein guter Kletterer warst, wenn du ein guter Dresseur warst, also jemand, der Parkour macht, wenn du guter Turner warst, dann bist du da recht weit gekommen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, klar ist es gut, wenn du gut in diesen Sportarten bist, weil du damit schon automatisch eine gute Grundvoraussetzung hast, weil du damit meistens einen guten Körper hast, genügend Kraft. Aber es gibt mittlerweile Techniken, die kommen wirklich nur im Ninja-Sport vor. Also es gibt da Techniken, die kommen nicht im Turnen vor, die kommen nicht im Parkour vor. Ich sehe das immer wieder. Also ich habe auch öfters Parkour-Leute bei mir, die in der Halle trainieren. Und Parkour-Leute zum Beispiel, die sind super, was Balance angeht, ja, an festen Sachen. Aber wenn die dann mal über so ein Hindernis springen, was irgendwie wackelt, was auf Federn ist oder sonst was, da machen die sich alle in die Hose, obwohl die eigentlich alle ziemlich gut sind, was so Fußpräzision angeht, aber das ist dann halt doch nochmal ein bisschen Ninja-spezifischer. Genauso was verschiedene Griffarten angeht oder Schwungtechniken, also wenn man jetzt zum Beispiel Turner vergleicht, Turner sind super gut, was Schwingen angeht oder auch am Reck, wenn die da irgendwelche Riesenfelgen machen, aber wenn die dann mal irgendwie von einer Stange zu einer anderen springen müssen oder sich das Ganze dreht oder man vielleicht mal seitlich schwingen muss, dann sieht es halt gleich wieder anders aus. Die lernen dann natürlich diese Ninja-Technik viel schneller, weil sie die Grundvoraussetzung haben, aber auch die müssen wirklich Ninja-spezifisch trainieren, wenn sie auch in der Show weit kommen wollen. Also es reicht nicht mehr, nur ein guter Sportler in irgendeiner anderen Sportart zu sein. Man muss wirklich Ninja-Sport machen, wenn man auch weit kommen will.
Ja, kann ich voll zustimmen, weil ich folge da tatsächlich auf Instagram auch ein paar von den ganz jungen Kids und das ist schon krass, was die da teilweise auch zeigen. Und vielleicht sollte man da wirklich das nochmal überdenken und dann vielleicht einfach von Show-Newbies sprechen, weil Show-Newbies sind sie ja dann in dem Moment, haben aber dann vielleicht schon die 2, 3, 4, 5 Jahre auf dem Buckel, die man dann in der Show natürlich nicht sieht, weil man sie zum ersten Mal in der Show sieht, so.
Ja,
vielleicht muss man da halt einfach mal gucken, ob man das irgendwie trennen oder anders differenzieren kann.
Das liegt ja auch so ein bisschen an den Moderatoren, meine ich. Weil oft ist so, die sehen natürlich immer nur das, was in der Show passiert und leider schauen die nicht so weit außerhalb der Show, was da in der Community passiert, was da auf den Wettkämpfen passiert. Und wenn man da schon ein bisschen guckt, dann weiß man halt schon so, oh, wer spielt da schon seit Jahren mit und wer ist da schon immer vorne mit dabei. Und das fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen, aber wenn das noch mehr vorhanden wäre, dann würde man, glaube ich, auch schon mehr über die Leute wissen, wenn die da starten, so, okay, der ist vielleicht neu, der ist zum ersten Mal in der Show dabei, aber der hat schon 5, 6 Ninja-Wettkämpfe gewonnen, heißt, von dem ist eigentlich schon viel zu erwarten.
Mhm.
Genau, es ist wie du schon sagst, Daniel, das ist ein bisschen die Kommunikationsweise. Ne? Also, wie du schon sagst, das sind Show-Newbies, ganz klar. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, so was Nervosität und so angeht. Aber es sind keine Ninja-Newbies. Und ich persönlich mag es halt überhaupt nicht, dass dem Publikum, dem Zuschauer suggeriert wird, dass das Leute sind, die das praktisch seit letzter Woche machen und sich da jetzt beworben haben und sich jetzt dachten, oh ja, Ninja macht ganz toll Spaß. Na, also das, und da ist Alter nicht der Faktor, sondern wie lang machst du das?
Ja, sowieso, sowieso. Und das ist ja eigentlich auch in allen Sportarten der Fall, deswegen ja. Muss man gucken, dass das vielleicht noch ein bisschen besser rübergebracht wird. Und, nee, absolut.
Und an der Stelle auch ganz passend, also man muss das auch immer sagen, auch wenn da ein Clucky Luke sagt, er hat dieses Jahr nicht so viel trainiert oder ein Philipp Köter sagt, ja, der hat jetzt 8 Monate Pause gemacht, so, ja, dann haben die vielleicht ein bisschen weniger gemacht, aber auch die haben richtig geballert in der Zeit, ja, die waren ständig unter Spannung oder auch wenn die jetzt mal 1-2 Monate vielleicht nicht ganz so intensiv trainiert haben wie ein halbes Jahr davor oder ein Jahr davor, dann haben die in diesem Jahr davor richtig intensiv trainiert und das geht natürlich dann auch nicht wieder so schnell weg, wenn du mal ein Jahr lang Leistungssport quasi betreibst und jeden Tag trainierst, dann dauert es auch ein halbes Jahr mindestens, bis dieses Leistungsniveau auch wieder abfällt. Also jeder, der da sagt, ja, der hat dieses Jahr nicht viel gemacht, der lügt einfach, weil vielleicht hat er dann ein paar Monate weniger gemacht, aber es ist nicht so, dass diese Leute dann einfach ein Jahr lang auf dem Sofa gesessen sind und gar nichts gemacht haben, sondern eigentlich gerade so im Finale, die Leute, die da sind, die haben alle einen sehr aktiven Lebensstil auch, sehr sportlichen Lebensstil, die machen alle viel in ihrem Leben und haben vielleicht dann mal ein paar Monate weniger trainiert, aber sind halt trotzdem topfit, weil sie einfach auf Leistung zurückgreifen können, was sie oder wo sie richtig hart an ihrem Körper gearbeitet haben, einfach.
Ja, ich glaube, also beide Namen, die du genannt hast, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die standen quasi bis auf den letzten Griff schon quasi bei Mount Midoriyama. Also da kann man ja schon sagen, dass das da, dass sie da nicht ein Jahr lang auf der Couch gesessen haben, garantiert nicht. Ja. Ich glaube, das würde auch keiner glauben, wenn man das so verkaufen würde.
Und Philipp, falls du das hörst, du weißt, ich habe dich ganz doll lieb, aber dass du nicht fertig gemacht hast, lag nicht dran, dass du ein halbes Jahr nicht trainiert hast, sondern weil du nie Ninja trainierst, du faules Stück. Das war ein Reverse-Catch, den hättest du schon machen können. Aber Philipp hat noch nie vor Stage 3 in seinem Leben einen Reverse-Catch gemacht.
Der hat gesessen. Jetzt wird das können. Jetzt wird das können, bis zur nächsten Staffel. Er wird diesen Podcast sicherlich hören und jetzt wird das können, denke ich mal.
Ja, und beim Lukas war es zum Beispiel so, der hat ja seine Halle gebaut quasi und war da natürlich mit sehr viel Bauen beschäftigt und Organisation und hat da wirklich halt ein halbes Jahr dann nicht so viel machen können, aber vor diesem halben Jahr hat er halt trainiert wie ein Irrer und so wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist dann nicht direkt weg, sondern das hält dann auch an und der hat dann auch, glaube ich, 3-4 Wochen vor der Show war es dann auch wieder richtig Gas gegeben und jeden Tag gefühlt 4 Stunden oder so trainiert, also dass die Athleten, die dort stehen, sagen dann, wir haben dieses Jahr nichts gemacht, das ist eigentlich eine brutale Lüge, weil alle Leute, die da an den Start gehen und weit kommen und dann auch am Ende sogar in Stage 3 sind und da dann wegen einem Sprung fast sogar die Stage schaffen, die haben richtig hart gearbeitet, egal, ob es jetzt kurzfristig war oder über einen längeren Zeitraum, so weit kommt man nicht einfach nur mit ein bisschen Glück, sondern da muss man schon ordentlich an seinem Körper auch arbeiten.
Ja.
Und sich quälen vor allem.
Richtig.
Deswegen geht mir immer die Kraft aus. Ich habe immer keine Lust, mich zu quälen.
Ist auch okay, aber wenigstens ehrlich, ne? Ja. Auch nicht schlecht. Wenn wir mal auf die Wettkämpfe zurückkommen, wer ist das denn, der sich dann wirklich bei den Wettkämpfen, wer macht da mit? Also natürlich die man kennt, klar, aus der Show, aber gibt es dann auch Leute, die sagen, boah, ich habe das noch nie gemacht und ich mache da jetzt einfach mal beim Wettkampf, gibt es das oder sind das wirklich Leute, die dann auch schon gesagt haben, nee, ich mache das jetzt schon 1-2 Jahre, ich war zwar noch nie in der Show dabei, weil ich erst 13 bin, keine Ahnung, aber ich will es jetzt einfach mal im Wettkampf probieren. Gibt es wirklich auch diese wirklich blutigen Anfänger oder ist da so ein gewisses Grundding schon immer dabei?
Ja, also blutige Anfänger würde ich sagen nicht so. Also die meisten, die auf dem Wettkampf starten, waren wenigstens mal in der Halle und haben ein bisschen trainiert.
Ja.
Aber das Leistungsniveau beim Wettkampf ist schon sehr breit gefächert und tatsächlich starten bei den Wettkämpfen, ich sag mal, weniger Showathleten, als man erwartet.
Mhm.
Weil ganz viele der sehr bekannten Showathleten unterm Jahr eigentlich fast gar keine Wettkämpfe machen, sondern halt dann immer nur die Show mitnehmen. Ich würde immer sagen, pro Wettkampf hast du immer so 10 bis maximal 15 Top-Athleten und Athletinnen.
Oder Show-Athleten, ja.
Oder genau, oder Show-Athleten, ja. Und der Rest sind alles ambitionierte Leistungs- bis Hobby-Ninjas, die halt Bock haben, diesen Sport zu machen, die sich auch zum Großteil alle in der Show bewerben und halt nicht genommen werden und so. Weil da gibt es ja auch, muss man ja auch mal drüber reden, ne? Dass halt, keine Ahnung, wie viel zigtausend nicht genommen werden.
Absolut.
Und die wollen aber trotzdem diesen Sport machen außerhalb der Show. Und das ist total schön, weil diese Community und der Sport und alles wächst extrem gerade.
Mhm. Ja. Ja, so wie Frankie sagt, also es hat sich da wirklich auch schon so eine Wettkampfszene gebildet. Wenn man auf das Teilnehmerfeld schaut, der letzten Wettkämpfe, das waren zu 60%, 70% eigentlich immer die gleichen Leute. Da sind Showathleten dabei, aber eben auch so wie Frankie sagt, einfach Leute, die einfach Bock auf Ninja-Sport haben und die dann gefühlt jedes Event in Deutschland abgrasen, das so stattgefunden hat. Also die Entwicklung ist da auch wirklich, wirklich krass. Wir haben jetzt in 2022 über 30 Wettkämpfe gehabt in Deutschland neben der Fancy-Show. Und es wird gefühlt immer mehr und man kann schon gar nicht mehr an jedem Fass mitmachen, sonst ist man jedes Wochenende unterwegs. Und da gibt es an der Stelle auch schon eine ganz coole Seite oder Erwähnung will ich da mal machen. Grüße gehen raus an Steffen. Es gibt jetzt sogar ein Ninja-Ranking in Deutschland, der hat das Projekt ins Leben gerufen. Der war mit seinem Sohn auch bei Ninja Kids am Start. Und also sein Sohn, er nicht. Und hat da angefangen mit der Frage, so wer ist denn der beste Ninja in Deutschland eigentlich? Und da ist dann das Projekt entstanden, so mal einfach Daten zu sammeln, also einfach mal Ranglisten von Wettkämpfen zu sammeln, da irgendwie Punkte zu geben. Und das ist jetzt auch immer größer geworden und da gibt es gerade ein Ranking, was übrigens aktuell gerade Frankie führt auf Platz 1.
Und ich kann das jetzt schon spoilern.
Ja, das
holt dieses Jahr auch keiner mehr.
Ja,
ich hab jetzt so viel Abstand auf Max, dass es nicht mehr holen kann seit gestern. Gestern wurde es entschieden.
Ich muss dazu sagen, also bei diesem Ranking wird die Show nicht bewertet, ja, weil wir einfach gesagt haben, die Show, also wir wollen Wettkämpfe bewerten, wo jeder teilnehmen kann, wo jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Mhm. Bei der Show ist halt so, da muss man sich bewerben, da wird nicht jeder genommen. Also klar, das ist natürlich so ein bisschen wie das Olympia-Finale sozusagen unter uns Ninja-Athleten, aber wir wollen, also oder beziehungsweise unser Ziel ist ja auch eine Sportart aufzubauen, die vielleicht auch irgendwann mal funktioniert, wenn es die Show nicht mehr geben sollte. Also aktuell ist ja noch so, dass Ninja abhängig von der Show ist. Das heißt, viele schauen die Show, wollen dann Ninja probieren und aber die Leute, die diesen Sport lieben, die wollen ja dann nicht aufhören, nur weil es vielleicht die Show irgendwann mal nicht mehr gibt, weil die Quoten nicht gut sind. Deswegen ist jetzt gerade so diese Phase, den Sport so weit voranzubringen, dass der auch irgendwann ohne diese Show funktioniert. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem richtig guten Weg mit so vielen Wettkämpfen dieses Jahr schon. Und da sind eben solche Rankings auch wichtig, weil damit kann man dann natürlich auch wieder Werbung machen und Sponsoren suchen, die dann große Events vielleicht stemmen. Und bei dieser Ranking-Sache, da wollte ich nochmal zurück, also zu den Teilnehmern. Es gibt eben so ein Core, kann man nennen, eine Szene, die eben auf sehr vielen Wettkämpfen war, aber die ist relativ klein. Wir haben vor kurzem mal in die Statistik reingeschaut und das waren, ich glaube, 13 Athleten waren es nur insgesamt dieses Jahr, die bei mehr als 10 Wettkämpfen waren. Und die meisten sind so im Schnitt eher bei 6-7 Wettkämpfen im Jahr. Aber wir haben auch ganz viele, die nur einmal im Jahr auf einem Wettkampf waren und dann sonst nicht mehr. Und da probieren wir natürlich auch zu versuchen, auch als Veranstalter, also ich spreche immer ein bisschen auch aus der Veranstaltersicht, weil ich selber auch immer Wettkämpfe veranstalte, da zu versuchen, noch mehr Leute einfach in den Sport reinzulocken, damit das Ganze noch größer wird, weil mehr Leute bedeutet, man kann größere, fettere Events machen und genau, das Ganze wird wachsen. Und an der Stelle vielleicht auch eine Erklärung, warum also viele gute Showathleten vielleicht auch nicht so oft auf so kleinere Wettkämpfe gehen, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch wieder so ein Zeitproblem auch teilweise, auch natürlich von der Lokalität, also diese Wettkämpfe sind in ganz Deutschland gestreut, also es ist nicht nur so, dass man viel Zeit haben muss und jedes Wochenende da opfern muss, sondern wir waren jetzt eben letztes Wochenende in Köln, Dann ein paar Wochen vorher waren wir in Basel, also man kommt schon sehr viel rum. Und die Zeit muss man natürlich auch haben. Und was dazu kommt, leider ist es so, dass noch nicht so viel Geld einfach im Ninja-Sport steckt, das muss man auch einfach sagen. Das heißt, die Preisgelder bei den meisten Wettkämpfen, wenn es überhaupt ein Preisgeld gibt, sind fallen meistens relativ gering aus, bis gar nicht. Also es gab auch viele Wettkämpfe dieses Jahr, wo es einfach gar kein Preisgeld gab. Da hat man dann eine Urkunde in die Hand bekommen, so Glückwunsch, du hast gewonnen. Und ja, ich sag mal, um so die wirklich guten Athleten auch anzulocken, hilft es natürlich auch, wenn es ein gutes Preisgeld gibt. So, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen. Also es war jetzt letztes Wochenende den Wettkampf, da konnte man halt einfach mal ein Auto gewinnen. Und das Auto hat halt einen Wert von um die 25.000 Euro. Das ist quasi eigentlich gleichzusetzen mit dem, was man als Last Man Standing bekommt in der Show, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und
man darf es dauerhaft behalten.
Ganz genau, wichtig. Man darf es dauerhaft behalten. Und wenn man da auf das Starterfeld schaut, da waren dann schon sehr, sehr viele Showathleten dabei, weil das ist natürlich auch ein Anreiz zu sagen, hey, mit dem, was ich kann, ich habe viel trainiert, ich bin ein guter Ninja und jetzt kann ich hier einen Wettkampf mitmachen, wo ich auch wirklich was gewinnen kann. So, weil das ist ja auch ein bisschen dieser Schritt, also man redet ja immer mehr von Profi-Ninjas auch. Aktuell ist es so in Deutschland, man kann als Profi-Ninja nicht wirklich leben. Also man kann davon leben, wenn man sagt, man gibt jetzt die ganze Woche irgendwelche Kids-Kurse und Feriencamps und oder hat vielleicht eine eigene Halle. Aber jetzt nur vom Wettkampfsport an sich kann man in Deutschland allein aktuell als Ninja noch nicht leben. Dafür sind einfach die Preisgelder zu gering bei den Wettkämpfen. Und wer weiß, aber vielleicht ändert sich das noch die nächsten Jahre, ja.
Wir werden es auf jeden Fall sehen und erleben. Und ich, also was ich ja schon mal gut finde, Ninja Warrior, die Show, jetzt mal, um auf die Show zurückzukommen, die ist ja zum Glück nicht von, sagen wir mal, von einem Dieter Bohlen oder so abhängig. Ja. Deswegen denke ich, dass das in den nächsten Jahren auch noch gut laufen wird und dass wir den Part auf jeden Fall auch noch weiter haben werden in den nächsten Jahren.
Das Ninja ist nicht von Dieter Bohlen abhängig, aber von der Quote, ne? Also ja, das ist ja trotzdem so, wenn jetzt Deutschland, also der deutsche Zuschauer und die deutsche Zuschauerin keinen Bock mehr auf Ninja Warrior hätte, dann ist ja die Show trotzdem irgendwann weg. Das ist ja so leider. Eine Quote bestimmt ja trotzdem, ob das produziert wird.
Das ist richtig. Das war nur eine Anspielung auf DSDS.
Ach so. Ja, das ist aktuell noch das Schöne in der Show auch, dass halt die Athleten wirklich im Vordergrund stehen und die Leute auch teilweise einschalten, weil sie die Leute sehen wollen. Also man hat das jetzt letztes Wochenende auf dem Wettkampf auch gesehen, da kommen dann Zuschauer auch, da kommen Eltern mit ihren Kids und die Kids, die haben alle so große Augen, weil die haben die Leute im Fernsehen gesehen, die Athleten, und die wollen die mal live sehen und die warten dann am Rand und die wollen dann Bilder mit einem machen und Autogrammkarten haben, und es ist einfach so schön zu sehen, dass wir da auch diese Vorbildfunktion haben und dass die einfach sehen, dass man halt als, ich sag mal, Durchschnittsmensch, wir sind ja alles, also die meisten Athleten sind ja ganz normale Menschen, die ein normales Leben haben, einen normalen Job haben, jetzt nicht, nicht alle irgendwelche Influencer sind, wobei da mittlerweile ja auch schon ein paar dabei sind. Aber genau, die ganz normal im Leben stehen sozusagen, und auf einmal wirst du da von Kindern angehimmelt, bist ein Vorbild für die. Und motivierst die dann dazu, dass die sagen, hey, ich habe auch Bock, diesen Sport zu probieren, ich habe Bock, mich zu bewegen, ich habe Bock, hier so, ja, wie Superhelden durch die Gegend zu fliegen und coole Tricks zu machen und ja, meinen Körper einfach nutzen zu können. Das finde ich schon sehr schön.
Ja, und auch Influencer sind normale Menschen, zumindest meistens.
Ja, meistens.
Wenn man sich das Ninja-Sport-Ranking anschauen möchte, ist das denn, Frage von mir, ist das denn der Instagram-Kanal Ninja-Sport-Ranking?
Genau. Da gibt es die Seite ninjasportranking.org, müsste das sein.
Ach, da gibt es auch noch eine Webseite. Ich kenne nämlich auch den Instagram-Kanal.
Also es ist wirklich mega spannend, weil man kann total detailliert gucken, wer bei welchem Wettkampf gestartet ist, wer bei welchem Wettkampf welche Platzierung hat, wie viele Punkte dieser Wettkampf dem Athlet oder der Athletin gebracht hat. Weil das Sportranking auch total ausgefuchst ist. Also es ist jetzt nicht so, dass für den ersten Platz kriegst du immer 300 Punkte und für den zweiten Platz immer 250, sondern es ist so gemacht, dass jeder Athlet und jede Athletin hat einen bestimmten Wert, der ist festgelegt anhand vom Vorjahr beziehungsweise auch anhand von der aktuellen Platzierung im Ranking. Und umso mehr Leute zum Beispiel aus der Top 10 bei einem Wettkampf starten, umso mehr ist der Platz 1 bei so einem Wettkampf wert, weil umso schwerer war es ja, einen ersten Platz zu haben. Also als Beispiel, man würde als einziger, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Top-Athlet bei einem Wettkampf starten, wo sonst nur Anfänger starten, dann kriegst du dafür den Sieg auch nur 80 Punkte. Bei einem Sieg in Basel zum Beispiel im Overground, das war eine der krassesten Competitions dieses Jahr, gab über 400 Punkte der Sieg. Oha. Und so ist das aufgebaut, weil Ninja ja trotzdem auch davon abhängt, gegen wen du läufst. Und das ist mega spannend gemacht. Also das ist ein super, super geiles System, das die zwei sich da ausgedacht haben.
Ja, ja. Und die sind da auch im engen Kontakt mit uns Ninjas. Und wir haben da jetzt auch schon für nächste Saison quasi überlegt, wie können wir dieses System noch verbessern, also das ganze Ding noch ausbauen. Und das ist eine super Sache, weil das eben für diesen Sport auch super wichtig ist. Ja, weil daran kann man dann zum Beispiel auch sagen, wer ist denn wirklich Profi sozusagen oder Top-Sportler. Man sieht genau im Ranking, guck mal, diese Top-10-Leute, die machen viele Wettkämpfe mit, die sind immer vorne mit dabei. Weil der nächste Schritt wird auch irgendwann sein, dass man verschiedene Leistungsligen macht. Also wenn man jetzt nach Amerika blickt, die sind ja schon immer einen Schritt weiter, bei denen gibt es das ganze Ding ja schon länger. Die sind jetzt in ihrer 14. Staffel und also seit 14 Jahren machen die das und da gibt es natürlich Kinder, also beziehungsweise da gibt es Ninja-Athleten, die sind dann im Wettkampf mit Kids, mit Teens, die waren noch gar nicht auf der Welt, als die mit Ninja-Sport angefangen haben. Und die sind ja schon sehr weit. Da gibt es zum Beispiel auch dann unterschiedliche Leistungsklassen, also dass man sagt, es gibt quasi so eine Breitensportklasse für Leute, die halt sagen, ja, die haben Bock, diesen Sport einfach zu betreiben, aber die können jetzt halt nicht jeden Tag trainieren. Und dann gibt es auch wirklich so diese Profiklasse von Profiathleten, die da sehr viel Zeit und Power in ihr Training stecken. Und das wird, glaube ich, auch so die Entwicklung, die ich hier in Deutschland sehe. Dann natürlich verschiedene Altersklassen, Kids, Teens. Also die haben da wirklich alle 2 Jahre nochmal abgestuft. Und genau, das braucht, glaube ich, der Sport auch, weil wichtig ist ja auch, dass viele neue Leute trotzdem diesen Zugang haben und der wird immer schwieriger, weil ich habe es ja schon gesagt, die Leistungsentwicklung von der, wenn man jetzt von der ersten Staffel bis zur 7. Staffel geht, ist der Wahnsinn. Und wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt Ninja gesehen, ich habe da richtig Bock drauf, diesen Sport auszuprobieren, ich fange da jetzt an damit, erstmal auf dieses Niveau zu kommen, dass man sagt, man kann dann auch auf irgendeinem Wettkampf bei den Top 10 mithalten, ist schon sehr schwierig und da muss man schon sehr viel Zeit auch reinstecken. Und viele sind dann natürlich vielleicht dann auch frustriert, wenn ich sage, ich probiere es einmal aus, gehen auf den Wettkampf, fliegen da als Letzter raus, weil sie am zweiten Hindernis gescheitert sind. Und da dann halt die Motivation zu finden, zu sagen, ich mache da trotzdem weiter, ich will da besser werden, ist manchmal schwierig. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt an der Stelle angekommen, wo man sagt, okay, man splittet es vielleicht nochmal ein bisschen und macht auch öfters mal Wettkämpfe, wo jetzt nicht so viele Top-Athleten dabei sind, dass halt auch Leute, die noch nicht dieses Leistungsniveau haben, sich dort beweisen können, Motivation bekommen und dann auch nach und nach besser werden und irgendwann auch so gut sind, dass sie in der Show mitmachen können oder in der Show auch gut abschneiden.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Eine sehr, sehr coole Idee, vor allem auch, weil das dann ja auch die Motivation fördert und man sich denkt, oh, jetzt habe ich doch nicht so schlecht abgeschnitten und man dann auch in Hindernissen doch oder in den Parcours doch deutlich weiterkommen kann, auch mit einem Niveau, was noch nicht auf dem von den Mega-Show-Athleten oder sowas liegt. Also finde ich auf jeden Fall mega cool. Und apropos Hindernisse, du hast gerade angesprochen, ich würde auch jetzt gerne mal über die Hindernisse.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal zur Show kommen, oder?
Wir kommen mal wieder zurück zur Show. Nee, ich finde das super, dass wir auch dieses Thema ansprechen. Wir haben ja die Zeit und ich sehe, dass es ja eine mega, mega Herzenssache von euch ist. Deswegen bin ich da total free, dass wir da so drüber quatschen. Finde ich super. So gut. Wie war es denn in diesem Jahr? Generell, wenn es um Hindernisse geht. Also man kann ja immer den Vergleich ziehen. Wie war es letztes Jahr? Wie war es dieses Jahr? Wie kamen die Hindernisse aus Amerika? Gab es viele, die schon vielleicht in Hallen vorher waren? Jetzt mal grob oder ganz generell gesagt, wie fandet ihr das Hindernisniveau in diesem Jahr überhaupt generell? Über alle Stages von Vorrunde bis Finale hinweg.
Jan, möchtest du anfangen?
Ich fange an, ja. Als Hindernisexperte. Ja, also die neuen Hindernisse, die waren richtig, richtig geil wieder. Also wieder viele neue aktuelle Hindernisse aus Amerika geholt. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, dass die deutsche Version von den amerikanischen Hindernissen immer noch ein bisschen leichter gemacht wird. Also wenn man das mal ein bisschen vergleicht, in Amerika sind es zwar die gleichen Hindernisse, aber die werden immer ein bisschen leichter gesettet. Also man muss vielleicht einen Schwung weniger machen oder irgendwas dreht sich ein bisschen weniger. Wenn man jetzt hier diese Vorhängeschlösser als Beispiel nimmt, die im Finale waren, als zweites Hindernis. Wir konnten ja quasi an dieses erste Vorhängeschloss direkt ranspringen mit einem Trampolin und die Stange quasi war schon nach unten gedreht. Das gleiche Hindernis war in Amerika auch im Halbfinale, allerdings mussten die dort an dieses erste Vorhängeschloss schon ranschwingen von der Stange und du hast ja nicht so viel Platz oder eigentlich gar keinen Platz, deine Beine zu platzieren. Und du springst quasi in diese Stange, die dann oben gedreht ist, und auch diese Scheibe dreht sich und dann zwirbelst du dich halt ordentlich auf. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Ja. Da finde ich es manchmal schade, dass die Hindernisse wirklich nicht eins zu eins übernommen werden. Also das beste Beispiel ist auch der Snapback. Ich weiß gar nicht, wie sie den in Deutschland genannt haben.
Flugwippen.
Flugwippe, genau. Das ist quasi das Hindernis, wo man von vorne ranspringt. Das war letzte Staffel. Dieses Jahr war es jetzt nicht dabei. Und dann springt man quasi an eine nächste Lasche-Stange und es klappt dann so runter und man muss die hintere Stange quasi fangen, bevor sie noch gar nicht da ist. Man sieht die dann erst, wenn sie unten ist oder wenn sie in den Händen ist. Und in Amerika war das so, man muss die quasi reverse fangen, also mit den Händen rückwärts, also nicht mit den Fingern nach vorne, sondern man fängt die rückwärts und das ist halt sehr viel schwerer, aber auch cool technisch, weil das ist halt Ninja-Sport. Und man kann da halt dann auch nicht greifen oder so. In Deutschland haben da halt dann einige auch gegriffen einfach, was ich halt ein bisschen schade fand dann, weil das die Idee von dem Hindernis kaputt gemacht hat, ja. Und ich würde mich ja auch mal freuen, also zu der Frage auch, wie viel schon nachgebaut wurde und wie viel gehangen ist. Ich hatte ja in meiner Vorrunde die Brille und also diesen Brillenweg. Und das Hindernis habe ich tatsächlich schon seit über einem halben Jahr vorher bei mir in der Halle hängen gehabt. Ja, ich habe das in Amerika gesehen, ich habe das total gefeiert. Das war dort das letzte Hindernis in der Final Stage 3, beziehungsweise das vorletzte Hindernis vor der Flying Bar. Und ja, wir hatten es dann direkt in der Vorrunde. Ich habe mich richtig gefreut natürlich, weil ich habe das schon durchgespielt bei mir in der Halle und hatte natürlich da schon mega den Vorteil, weil ich genau wusste, wo muss ich greifen, dass es gut funktioniert. Und diesen Überraschungseffekt, der geht dann, also man freut sich auf dieses Hindernis dann natürlich, wenn man weiß, man, cool, man hat es gebaut, jetzt kann man das Original mal anfassen. Aber ich würde mich auch mal freuen, Hindernisse zu bekommen, die vielleicht noch gar keiner kennt. Also in Amerika ist es ja wirklich so, die Athleten, die sind ja komplett überrascht. Die können nicht in irgendein anderes Land schauen und gucken, was hatten die, sondern die kriegen komplett Hindernisse, neue Hindernisse, die keiner vorher irgendwie in der Hand gehabt hat. Und in Deutschland wird schon sehr viel gebaut mittlerweile. Da gibt es viele Leute, ich gehöre da ja auch dazu, die dann viel vorher schon nachbauen. Ich hatte diese Staffel, also von den Sachen, die neu waren, viele wirklich schon gebaut. Ich hatte den Brillenweg, ich hatte den Wirbelsturm aus dem Halbfinale, hatte ich auch einen Prototyp schon mal hängen. Konnte da schon dann schon mal ganz gut diese Übung, diese Drehung auch üben und so. Die Planke, also diesen Plankengang, den habe ich schon seit über einem Jahr bei mir, habe den sogar beim letzten Wettkampf auch eingesetzt als Hindernis. Habe dazu gar schon ein Tutorial drüber gemacht.
Mein Gott.
deswegen hatte ich da ein bisschen Schiss, als ich drauf war, weil ich dachte mir so, okay, wenn du da für dieses Hindernis ein Tutorial gemacht hast, dann flieg bitte jetzt nicht rein. Nee, also, aber waren trotzdem coole Hindernisse. Und auch, ich fand es cool, dass halt auch Final Stage 3 zum Beispiel komplett neu war, weil es war ja auch so ein bisschen die Staffel des Experimentierens. Ich meine, man hat
Stimmt, ja.
letztes Jahr einen Sieger gehabt. Heißt, man kann jetzt alles mal ein bisschen umwürfeln, mal ein bisschen was ausprobieren. Fand ich sehr, sehr cool. Was allerdings mir ein bisschen gefehlt hat, was ich ein bisschen schade fand, was auch sehr deutlich war, fand ich, was Abstände angeht, was Balancehindernisse angeht, was Trampolinsprünge angeht, fand ich es dieses Jahr tatsächlich ein bisschen leichter als letzte Staffel. Allein der Fakt, es gab zum Beispiel in keiner einzigen Vorrunde ein Trampolin. Im Halbfinale gab es kein Trampolin. Das erste und einzige Trampolin war im Finale Stage 1 an dieses erste Vorhängeschloss und der Sprung war auch nicht super weit. Und das ist natürlich auch so ein Hindernis, da fallen viele Leute immer raus, ja, weil Trampolin ist halt auch schon wieder so was Spezifisches, was vielleicht viele vernachlässigen und wo man vielleicht auch mit ein bisschen mehr Körpergewicht besser hochkommt oder wenn man eine bessere Technik hat. Aber ich finde auch, das gehört zum Ninja-Sport. Und letztes Jahr zum Beispiel war das an die Himmelsleiter, musste man auch mit dem Trampolin an die Himmelsleiter springen und der Sprung war, der war schon ordentlich, der war schon weit. Da hat es auch einige schon nochmal aussortiert und dieses Jahr war die Himmelsleiter, du konntest quasi vom Stehen direkt rangreifen. Ja. Also ich würde dann mal behaupten, so vom Niveau, also diese neuen Hindernisse, die waren geil, die waren auch teilweise technisch sehr schwierig. Man hat es ja auch am Brillenweg gesehen, der hat dann schon noch einige Leute auch gefordert. Da ist ja ein Eric Zikina ist da raus, der letztes Jahr in der Finalstage war, ein Hightower ist da raus, der letztes Jahr in der Finalstage war. Also man sieht, dass diese auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind oder auch wenn man diese V-Formation anschaut, da sind ja auch richtig, richtig viele gute Leute baden gegangen, ein Joel Matli, ein Oliver Edelmann, das war ja schon krass. Aber was an sich so diese Abstände angeht, was Trampolinspringen angeht, hatte ich das Gefühl, war es ein Tick leichter dieses Jahr und auch Balance. Also man hat dieses Jahr kaum schwere Balancehindernisse gehabt. Man hat es auch ein bisschen gemerkt. Also ich glaube, in keiner Staffel sind so wenige an Balance gescheitert wie dieses Jahr.
Das stimmt, ja. Und kurze Rückfrage, dann darfst du gleich, Frankie, sofort.
Alles gut.
Ich erinnere mich nämlich gerade, ich weiß nicht, ob wir das letztes Jahr hatten, aber auf jeden Fall war es 2020 mit dabei, in der 5. Staffel, der Tunnelsprung mit dem Trampolin zum Pendelstamm. Wäre das sowas, wo du sagen würdest, das könnte man mal wieder mit reinhauen?
Ja, das muss man nicht unbedingt reinmachen.
Das Trampolin ist so Schmutz,
genau,
das kommt nie wieder.
Wir sagen immer dazu, das ist kein Trampolin, sondern ein Fischernetz. Das hat ungefähr die gleichen Eigenschaften, das federt nämlich gar nicht. Das hat nicht so viel mit dem Trampolin zu tun. Ja, auf der einen Seite ist es auch mal cool für erfahrene Athleten, so ein Parcours zu haben, wo ich, sage ich mal, nicht so viel Risiko dabei ist, weil dann man auch die Hindernisse mehr genießen kann, weil man weiß, man kann die meisten Sachen relativ gut schaffen, wenn man sich konzentriert und kein unnötiges Risiko eingeht. Man hat es ja im Halbfinale gesehen. Ich meine, es war ja deutlich sichtbar bei, ich glaube, 53 Basser waren es ja insgesamt am Ende, dass die Stage gut machbar ist. War natürlich auch ein krasses Niveau von den Athleten, muss man auch dazu sagen. Aber da waren einfach die meisten Hindernisse, die waren nicht so risikoreich. Und am Ende ging es halt dann wirklich nur noch darum, wer kann da schneller noch durchballern und natürlich mit Schnelligkeit passieren dann wieder Leichtsinnsfehler, was man dann auch am Ende bei einigen gesehen hat, aber ja, ist beides cool. Ich meine, dieses Jahr habe ich das Halbfinale gebassert, vor ein paar Staffeln wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil da die Halbfinalstage so schwer war, dass es da ein Basser schon sehr, sehr schwer zu erreichen war und dieses Jahr war, man hat es ja gesehen, der Basse im Halbfinale für fast alle Halbfinalisten gut machbar und die, die gefallen sind, die hätten auf jeden Fall auch die körperlichen und skilltechnischen Voraussetzungen gehabt, die haben halt dann Leichtsinnsfehler vielleicht gemacht, aber es war bei den wenigsten so, dass die reingefallen sind, weil sie keine Kraft mehr hatten.
Okay. So, jetzt darfst du, Frankie. Sorry.
Ja, alles gut. Ich finde es gut. Da darf man doch mal ein bisschen ausführlicher erklären.
Kann man machen.
Dafür sind wir doch da.
Genau.
Ja, ich schließe mich mal wieder 100% bei Jan an. Also Balance war, also es tut mir mal leid, aber ich formuliere das immer undiplomatischer als Jan. Balance war ein Witz dieses Jahr.
Ja.
Also da hätte Jescha ohne Beine drüber springen können. Kein Trampolin bis zum Finale ist einfach, sorry, da müssen die Leute halt endlich mal Trampolin springen lernen. Also das ist halt Teil von Ninja. Ich finde Hangeln auch kacke, deswegen muss ich es trotzdem machen.
Ich finde Leisten auch kacke und deswegen.
Leisten sind auch Schmutz, trotzdem muss ich sie machen. Also es ist halt so, fand ich auch schade einfach, weil ich sag, also über ein Trampolin in den Hindernis das Einsteigen ist so viel geiler, weil du einfach so, so viel Bums generieren kannst schon direkt und so, wir sind überall so reingestiegen oder über Seil finde ich ganz furchtbar, super, super kacke. Nimmt dir mega den Flow irgendwie aus der Stage. Ja, und wie gesagt, Balance war schon sehr, sehr einfach. Ich finde es okay, wenn jetzt nicht, also ich bin da nicht ganz so krass wie Jan. Jan will immer die Todes-Sketch-Balance-Sachen, wo im Endeffekt man Angst haben muss, dass man stirbt. Bin ich jetzt auch kein Fan von, weil da habe ich auch Schiss vor, aber so ein okayes Balance-Niveau finde ich gut. Ja, also das kann man schon machen. Ich habe ja Staffel 6 getestet. Da war es so Halbfinale der Rip Run zum Beispiel. Der war cool. Davor war es auch sehr, sehr simpel. Mhm. Und dann um so wegen Hindernisniveau und so, was du ja wolltest, da vielleicht auch den Bogen spannen zu deiner ersten Frage wegen den Teenies.
Oui.
Ich glaube, dass das zusammenhängt. Also, wenn man sich Staffel 6 und Staffel 7 die Vorrunde anschaut, und ich kann Gott sei Dank da ein bisschen, also ich habe jede Vorrunde von Staffel 6 getestet.
Ja.
Und habe eine von Staffel 7 zumindest gemacht. Die waren weltenleichter. Und zwar Welten. Das siehst du auch schon daran, also das siehst du schon auch an dem Punkt, Staffel 6 wurde immer, welche Frau weiterkommt, mit der Frauenregelung, also ohne jemand, der buzzert oder in die Top 15 kommt von den Mädels, wurde immer in Pool 5 entschieden, also Obstacle 5. Dieses Jahr wurde das jeden Tag, außer am ersten Tag, im letzten Pool, im letzten Hindernis entschieden. Die Mädels werden stärker, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber absolut. Das hatte nicht nur damit zu tun. Das hatte einfach damit zu tun, dass die Stage bis dahin für jemanden, der Ninja kann, kein Aufwand war. Also das war wirklich so, Gott, das ist das Startobstacle, das war okay. Dann hattest du diese Kästen und die Bärentatzen und so Zeug. Wenn du da keinen blöden Fehler machst, bist du drüber. Dann hattest du so die Ringjagd und so Geschichten, wo so ein bisschen Ninja-spezifischer sind, aber auch total gut gesettet, also leicht gesettet, würde ich sagen. Dann kam Balance Obstacle, dann hatten wir im Eck diesen Boxsack, wo im Endeffekt ja kaum jemand gefallen ist, außer er hat irgendwie am Seil vorbeigegriffen und dann standst du vor der Himmelsleiter.
Ja.
Also das war im Vergleich zum Vorjahr krass viel leichter.
Ja.
Auch viel weniger technisch, die Sprünge waren viel weniger weit und also ich hatte nach der Vorrunde absolut gar keinen Pump, also wirklich gar keinen Pump. Und das sollte ein Indikator sein, weil also ich habe zwar auch mehr trainiert, aber im Jahr davor sind mir in den Vorrunden teilweise so die Arme zugelaufen, weil die Hindernisse so krass anstrengend waren. Ja, und natürlich haben wir deswegen auch viele Teenies, die nicht so Ninja erfahren waren, aber vielleicht einigermaßen körperlich fit sind, am Buzzer gehabt. Oder teilweise, wenn sie schnell waren, sogar im Duell. Ja, ab dem Punkt, wo dann aber Ninja-Skill gefragt war, nämlich so ab dem Halbfinale, was jetzt auch nicht so schwer war, wenn so viele Leute buzzern, aber man hat plötzlich einen Skill gebraucht. Also Halbfinale war sehr skill-lastig. Ja, dann waren die plötzlich auch alle weg, bis auf zwei.
Da würde sich dann in der Theorie auf jeden Fall der Kreis schließen.
Das würde ich aber auch sagen, dass da irgendwie ein kleiner Zusammenhang, glaube ich. Also ich finde, dass man schon einen kleinen Zusammenhang sieht, dass halt Vorrunde sehr, oder wie sagt man, die waren nicht skill-lastig. Ja. Wenn du einigermaßen Unterarmausdauer hast und so ein Basic-Besteck an Schwingen und Rennen hast, dann war es okay.
Ja, das stimmt. Also gerade so diese Extremsachen, wie wir schon gesagt haben, weite Trampolinsprünge, schwere Sketch-Balance-Sachen, die viele Leute meistens rausgekegelt haben, die waren ein bisschen runtergedreht von der Schwierigkeit, was nicht heißen muss, dass deswegen die Hindernisse leicht waren. Man hat es ja an der V-Formation gesehen und am Brillenweg, da sind trotzdem viele gute Leute gescheitert, aber ich sage mal, bis zum letzten Pool waren einfach die meisten Hindernisse nicht so ganz risikoanfällig. Und wenn man gute Grundmoves hat, also die Basics gut kann, dann ist man da, wenn man das sicher gemacht hat, schon gut durchgekommen. Ja. Was aber auch mal schön ist für eine Show. Aber ich bin persönlich immer der Meinung, also es wird natürlich auch immer schwerer, so ein Parcours zu setten. Ich meine, das Niveau [S2] Klar. [S1] Ist mittlerweile so krass von den Athleten und das ich merke es ja selber auch als Veranstalter, wenn du dort so eine Stage settest, ist richtig schwierig, das einzuschätzen auch. Also da Respekt auch immer an die Kursleiter, die das machen. Aber manchmal verhaut man sich halt auch. Also manchmal, ich glaube nicht, dass es geplant war, dass im Halbfinale 53 buzzern. Und,
das denke ich auch nicht.
Und, nee, das im leider.
Und im Finale 1 dann nur 7. Also, ja.
Aber das Ding war ja auch, also Jan, was ich gerade schon meinte, das Halbfinale war ja schon skill-lastig. Und ich glaube, dass schon gedacht war, dass das mehr Leute aussortiert.
Ja.
Wir hatten aber halt von 90 Starter und Starterinnen immer noch sehr, sehr, sehr viele gute Leute, die Skill haben mittlerweile. Ja. Also so eine Halbfinal-Stage hätte vor 2 Jahren richtig aussortiert.
Ja.
Und jetzt halt nicht mehr. Und das war, glaube ich, so, ja, das war halt einfach.
Ja. Ja, wenn man sich das mal überlegt.
Blöd gelaufen.
letztes Jahr im Halbfinale, da hat es easy gereicht zu buzzern und dieses Jahr buzzerst du, freust dich und dann heißt, ja cool, du bist einer von über 50 Leuten. Also ich persönlich bin immer so ein bisschen der Meinung, wenn eine Stage geil gesettet ist, dann reicht ein Buzzer immer zum Weiterkommen und das ist dann immer so diese ultimative Belohnung und ein Buzzer sollte immer so sein, dass du halt wirklich meistens bis fast ans Limit gehen musst, damit du auch wirklich buzzern kannst.
Ja.
Und wenn du buzzerst, dann bist du eigentlich sicher weiter, dann darfst du dich belohnen, dann darfst du feiern, dann hast du gebuzzert und dann bist du weiter. Aber es ist auch mal schön, wenn so eine Stage ein bisschen leichter ist und man vielleicht dann mal buzzert und sagt, okay, vielleicht war ich dieses Jahr nicht so fit oder Leute auch, die nicht so, auch in den Vorrunden, die vielleicht jetzt nicht so super fit sind, aber trotzdem buzzern konnten, diesen Erfolg mal zu feiern, weil es gibt ja auch ganz viele, die starten in die Show und die sagen ganz klar, mein Ziel ist es gar nicht hier zu gewinnen, da bin ich noch Welten davon entfernt von meinem Leistungsniveau, aber ich würde halt ganz gerne mal so einen Buzzer drücken, ja, und wenn natürlich die Leistung immer mehr oder das, was abgefordert wird in der Show, immer mehr ansteigt, dann wird es natürlich auch immer schwerer und ich finde, man muss das ja auch so ein bisschen mitteln, man kann ja nicht beliebig lange das Anforderungsniveau der Show immer noch weiter steigern, weil irgendwann wird es ja dann auch so, man hat ja körperliche Grenzen und natürlich die Show pusht die Athleten da bis an die Grenze und über die Grenze hinaus zu gehen, aber auch irgendwann ist da das Limit erreicht und wenn es zu schwer irgendwann ist, ist es ja auch schlecht und ich glaube, jetzt sind wir aktuell in der Phase, wo es sich halt so ein bisschen einpendelt, dann ist vielleicht mal eine Staffel ein bisschen zu schwer oder eine Stage ist ein bisschen zu schwer, dafür ist die nächste Stage wieder vielleicht ein bisschen zu leicht und dann muss man halt so langsam ein bisschen auspendeln, wo ist denn dieser perfekte Schwierigkeitsgrad, dass es dann letztendlich trotzdem eine spannende Show gibt und dass alle Athleten quasi auf ihre Kosten kommen.
Glaubt ihr, dass, also da nehme ich jetzt auch den, einfach weil es gerade passt, in den nächsten Themenblock einfach so mit rein jetzt mal, dass es vielleicht auch gerade deswegen, wegen diesen veränderten Parcoursbedingungen, sage ich jetzt einfach mal, dass es auch daran gelegen hat, dass für was die Gewinner angeht, nämlich Max Görner und Andy Messner, dass wir da einfach ein völlig anderes Ergebnisbild hatten als in den Jahren zuvor.
Nee? Also bei den Männern sage ich nein, weil Max ist einfach einer der besten Ninjas in diesem Land. Punkt.
Okay.
Ist einfach so und es war ja sauknapp. Also ich meine, wir hatten in den Top 7 niemanden drin, wo ich sage, ach krass, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
Also das waren einfach 7 absolute Top-Athleten. Da haben eher halt ganz viele Leute gefehlt, die Fehler gemacht haben, an Leisten abgerutscht sind oder Blödsinn gemacht haben. Also ich meine, Simi hat da gefehlt, der da ganz klar hingehört zum Beispiel. Mhm. Ja, und ganz viele Leute sind an diesen Leisten gefallen, wo ich es nie erwartet hätte. Und das heißt, bei den Männern war das diese Top 7, die haben es halt über die Leisten gepackt und da war niemand unerwartet dabei. So, da haben eher Leute gefehlt. Bei den Mädels ist es halt, das war ein Pokerspiel mit dieser Speedstage. Also das Halbfinale ist halt eine technische Speedstage. Und wenn man das macht, riskiert man eben halt diesen, ja, oder man riskiert ja nicht, sondern man erschafft so einen Ausgang. Weil es ist ja sau cool, dass Andi das gewonnen hat und sie hat es ja völlig verdient gewonnen.
Absolut.
Aber in so einer Speedstage, die so technisch ist, kann halt alles passieren.
Ja.
Da fliegen dir halt die Top-Leute wie Aline bei einem letzten Sprung raus, weil sie einen Schwinger zu wenig macht oder sich nicht mehr konzentriert oder was auch immer. Mhm. Da geht eine Steffi ein bisschen zu sehr auf Sicherheit und ist halt 10 Sekunden hinten dran. Da passiert alles Mögliche. Ich nehme immer so Staffel 6, war für mich so, was so Hindernissetting und so Schwierigkeit und so angeht, die erstmal so die perfekteste Staffel bis dahin.
Okay.
Und da haben wir dann auch genauso ein Ergebnis, ein bisschen wie wir es erwarten. Ich sag mal, bis auf dass alle Frauen leider im Halbfinale am Trampolin raus sind, ja, wäre natürlich cool gewesen, wenn da noch 2, 3 mit ins Finale gekommen wären, war es ja genauso, wie so eine Ninja-Show ablaufen muss vom Schwierigkeitsgrad, wie viele Leute eine Stage weitergekommen sind, also auch Stage 1 gebuzzert haben, Stage 2 gebuzzert haben. Eine Steffi konnte bis Stage 3 gehen.
Ja.
Einfach, weil sie körperlich so extrem stark ist.
Irre.
Ja. Und das war so die perfekte Staffel. Staffel 7 war halt mal ein neues Konzept. War anders aufgezogen mit den Teens. Wie gesagt, die Vorrunde war, wir wollen hier, also ich will hier gar nicht so haten, sondern es ist einfach nur so, wie ich das empfinde, ja, war halt die Vorrunde viel, viel, viel leichter. Das Halbfinale war auch nicht so schwer, aber halt Skill und Speed, und das macht es halt alles gefährlich.
Ja, und ich bin mir relativ sicher, wenn die zum Beispiel die Top 3 Frauen auch noch mitgenommen hätten, was ja auch ganz viele Zuschauer eigentlich gesagt haben, nochmal, das wäre richtig schön gewesen ins Finale, dass man dann auch nochmal ein Frauenfinale macht. Vielleicht wäre das dann die Überlegung für so einen Speed-Parcours auch, wenn das wiederkommt, dass auch eine Steffi auch dieses Jahr wieder easy bis in Stage 3 gegangen wäre, weil das, was dann da dort kam, das hätte ihr halt mehr gelegen. Und muss halt auch dazu sagen, dass Frauen, was Speed angeht, meistens nicht so fit sind, beziehungsweise die können schon dieses Tempo mithalten, wenn sie wollen, aber die meisten Frauen machen es halt mehr auf Sicherheit. Die wollen zum Wasser, die wollen bis ans Limit gehen, und es war ja auch im Halbfinale ein bisschen so, wenn du halt spät gestartet bist, hast du natürlich schon so ein bisschen mitbekommen, was Sache ist. Also das Halbfinale war ja auf 2 Drehtage auch unterteilt, und ich war ja auch direkt der 3. oder 4. Starter am ersten Halbfinale, und da habe ich den Parcours auch noch ganz anders eingeschätzt, vielleicht auch ein bisschen mit der Vorerfahrung von der 6. Staffel, wo eben nicht so viele gebassert haben. Und dann läuft es auf einmal, die Leute kommen da gut durch, und weil die Hindernisse an sich waren schon sehr technisch, aber vielleicht auch ein Tick zu leicht eingestellt. Also wahrscheinlich, wenn man an 2, 3 Stellen minimal was geändert hat an dieser Schraube, also zum Beispiel bei beim Plankengang die Stange ein bisschen weiter weg, oder bei dem Wirbelwind die Carbonstange ein bisschen kürzer, sodass wenn du ein bisschen schräg kommst, vielleicht rausfliegst noch mehr oder noch leichter mit der Stange, dann hätte es, glaube ich, schon wieder ganz anders ausgesehen. Aber so sind die Leute halt relativ gut durchgekommen. Und die ersten Starter oder viele vom ersten Tag, die sind halt noch mehr auf Sicherheit gegangen. Und das hat sich natürlich unter den Athleten so ein bisschen rumgesprochen auch, dass dieser Parcours gut machbar ist, dass man da auch Gas geben kann und auch muss, wenn man weiterkommen will. Und die Leute vom zweiten Tag, die hatten zwar natürlich diesen Druck, und man hat es ja auch gesehen, viele sind am zweiten Aufzeichnungstag oder am zweiten Halbfinale noch reingefallen wegen dem Leistungsfehler, aber alle, die dort gestartet sind, die wussten halt, ich muss Gas geben, auch wenn vielleicht Tempo nicht so mein Ding ist, ich muss Tempo geben, sonst wird es nicht reichen, und wenn dann alles klappt, dann haben die halt oft eine bessere Zeit gehabt als Leute vom ersten Tag, und das kommt natürlich einer Steffi zum Beispiel nicht zugute, weil die war auch relativ früh dran am ersten Halbfinale, und da weiß man noch nicht, wie geht der Wettkampf aus so. Und ich wette, wenn die gewusst hätte, die muss ein bisschen mehr Gas geben, weil das war ja wirklich nicht viel, wenn man mal schaut. Also auch Leonie, die ja quasi wegen 400stel Zweite geworden ist, hätte die gewusst, die muss ein paar Sekunden schneller sein, das hätte die easy rausholen können. Und ich glaube, das wäre vielen Athleten so gegangen. Und wenn man dann schaut, zwischen Platz 35 bis Platz 45, das waren wirklich nur Sekunden, was da zwischen diesen Plätzen lag. Also es ist einmal weniger Winken im Parcours und dann bist du im Finale. Ja, und ich glaube, das war halt für viele eine Überraschung, weil das in den letzten Staffeln nie so vorgekommen ist. Also es gab einmal, ich glaube Staffel 3 war das auch, dieser Fall, dass Bassern nicht gereicht hat, aber es waren, glaube ich, nur 2 oder 3, die nicht weitergekommen sind und zwar gebassert haben, aber dann wegen der Zeit nicht weitergekommen sind. Mhm. Aber dieses Jahr, das war ja schon die Extreme. Also das waren ja nicht nur 2, 3 Leute, das waren halt ja über 20 Leute, die nicht weitergekommen sind, die gebassert haben. Und das ist halt auch eine neue Erfahrung für die Ninjas. Das liegt vielleicht auch damit einfach, dass halt diese 7. Staffel was ganz Neues war, weil viel verändert worden ist. Letztes Jahr gab es einen Gewinner, viel wurde angepasst, und dann müssen wir uns dann als Athleten auch erstmal wieder an diese neue Show anpassen, quasi sozusagen, an diese, wie es halt abläuft, ja. Und ich bin mir sicher, dass viele von den Frauen für nächstes Jahr auch mehr Speed trainieren werden.
Ja, es war einfach, genau, es war das neue Konzept, und die Athleten passen sich an. Und es gab ja nicht nur im klassischen Parcours, in den Vorrunden und in den Finals, Stage 1 bis 3, neue Elemente, sondern es gab ja auch einen neuen Mount. Und ich habe im Stream ja schon mit Max und Moritz. Geile Kombi. Übrigens, das nochmal.
Ist immer wieder lustig.
Ja, man denkt immer, RTL skriptet das. Nein, das ist wirklich so passiert.
Es ist tatsächlich so passiert. Also ich habe mit Max und Moritz darüber gesprochen, und sie haben beide gesagt, Moritz hat gesagt, es könnte vielleicht sein, dass es nächstes Jahr jemand packt. Max hat ja sogar gesagt, es könnte sein, dass es noch 5 Jahre dauert, bis es jemand packt. Wie ist denn eure Einschätzung beim neuen Mount?
Ich bin auf Max seiner Seite. Das ist in der Zeit nicht machbar.
Ja, ich glaube, das Problem tatsächlich ist auch, dass dieser Mount, so wie er jetzt steht, noch nirgendwo steht zum Üben.
Doch, jetzt schon mittlerweile.
Ja, jetzt schon mittlerweile, aber noch nicht so viel wie jetzt, sage ich mal, ein Seil. Also die letzten 2 Jahre ist auch schon krass, was Seilklettern angeht. Also wenn man so die ersten 3, 4 Staffeln schaut, da gab es fast nirgendwo in Deutschland wirklich ein 20-Meter-Seil, wo eigentlich immer aufgehangen irgendwo wurde, wo man mal trainieren konnte. Also es gab vielleicht ein paar einzelne Leute, die mal so eine spontane Aktion gemacht haben, irgendwo mal ein Seil hingehängt haben. Mhm. Aber mittlerweile gibt es wirklich einige Athleten, die sich zum Beispiel Benny Siegmund oder Stefan Angermeier, die sich wirklich einen Kran irgendwie organisiert haben, dort ein 20-Meter-Seil hingehängt haben und dann wirklich 20 Meter Mount auch trainiert haben. Oder ja auch René, also René hat ja auch in seinem Zoo wirklich einen 20-Meter-Mount gebaut und den mehrmals in der Woche trainiert. Damit er den am Ende auch wirklich schafft, ja.
Anders kommst du da nicht hoch.
Genau, und jetzt beim neuen Mount ist es halt so, diese Kombi, also klar, ein Kamin gibt es in vielen Hallen schon, eine Himmelsleiter gibt es in jeder Halle und Seil auch, aber es macht einen riesen Unterschied, ob du diese Elemente einzeln trainierst oder ob du wirklich sagst, du gehst wirklich auf diese, ich glaube 25 Meter sind es jetzt sogar bei dem neuen Mount, machst alles am Stück, weil es geht ja auch um diese Übergänge, also der Übergang vom Kamin zur Himmelsleiter ist super entscheidend und vor allem auch der Übergang von der Himmelsleiter an das Seil ist super entscheidend, den effizient zu trainieren. Ja, und das wird auch erstmal brauchen, bis das sich wieder, bis das irgendwo gebaut wurde, bis man das irgendwo trainieren kann und bis die Leute das dann auch wieder erstmal richtig hart grinden und dann vielleicht die Zeit auch schlagen können. Also da lassen wir uns echt überraschen, aber dieses Zeitlimit ist schon sehr, sehr knapp. Also da muss schon alles passen.
Es ist wirklich, also es ist utopisch knapp. Also es geht, es ist nicht so, dass es nicht machbar ist in der Zeit. Aber, also wir haben es mal so ein bisschen ausgerechnet und durchgerechnet.
Okay.
Du musst praktisch alles so perfekt machen. Also wir haben Renés Seilzeit genommen, wir haben Sladys Himmelsleiterzeit genommen und. Yeah. Benny Siegmund hat da mal ein bisschen Recherche betrieben. das muss alles perfekt sein, was du da machst. Sonst ist es fast nicht machbar. Und das Hauptproblem ist, damit das vielleicht auch mal für den Zuschauer und die Zuschauerin klar wird, ja. Diese Himmelsleiter ist keine normale Himmelsleiter. Die hat doppelte Sprünge. Das heißt, in der regulären Show eine Himmelsleiter-Sprosse, also von Zarge zu Zarge, hat 30 Zentimeter. Mhm. Die da hat 60. Das ist ein doppelter Zug. Ui, und von diesen doppelten Zügen musst du 9 Stück machen. Dazu kommt, dass diese Himmelsleiter die Breite von einem Kamin hat, weil ja unten ein Kamin ist.
Richtig.
Heißt, diese Himmelsleiter ist doppelt so breit wie eine normale Himmelsleiter. Heißt, die Stange ist doppelt so lang wie eine normale Himmelsleiterstange gefühlt. Wiegt dementsprechend unglaublich viel. Und ist auch extrem schwer zu kontrollieren.
Ja.
Weil ja praktisch von da, wo du greifst, also wo deine Hände sind, zur Zarge bis nach außen ist viel mehr Platz als normalerweise. Das heißt, die Chance, dass du ein bisschen verdrehst, verreißt, irgendwas falsch machst, ist viel größer. Und das Problem an diesem Mount, oder ist nicht das Problem, die Krux an diesem Mount wird immer sein, nicht nur, wie Jan gemeint hat, diese Übergänge clean hinzubekommen, sondern diese Himmelsleiter 100% zu senden und dann nicht zu fallen.
Ja.
Die Himmelsleiter 9 Sprünge, 9 60 Zentimeter Sprünge zu machen, unter Zeitdruck und die auf Vollgas und die alle zu treffen. Und diese Stange kann nicht verkanten. Also man kann nicht mit auf einer Seite hoch und auf der anderen Seite runter, dann rutscht man raus. Das geht fast. Also bei Moritz hat man es ja gesehen und dann man schafft es wahrscheinlich nicht mehr auszugleichen. Heißt, dieses Ding, diese Himmelsleiter in dem Teil wird immer die Krux sein. Es werden immer Leute da sein, die fit genug sind, um das machen zu können und die werden, wenn es blöd läuft, an der Himmelsleiter daneben schlagen.
Ja.
Und das wird, deswegen, es kann sein, dass das nächste Jahr jemand holt. Es kann sein, wenn der immer so bleibt, wie er jetzt ist, dass es 5 Jahre lang keiner holt. Mhm. Das ist dieser Mount ist ganz, ganz crazy. Das ist Seilklettern, ist dagegen ein Witz, weil Seilklettern ist, du musst diese Fußtechnik lernen, die man braucht.
Ja.
Und dann musst du, wie Jan so schön gesagt hat, das musst du grinden. Du musst einfach wie ein bescheuerter Seil trainieren, damit deine Kraft, Ausdauer und einfach der Bums in deinem Bizeps hoch genug ist, um schnell genug da oben anzukommen. Dieser Mount besteht da nicht draus. Dieser Mount besteht auch aus Technik und Skill leider. Der ist nicht mehr so stumpf wie der letzte Mount.
Ich glaube, das zeigt dann auch nochmal, oder wenn man diese Hintergrundinfos kennt, weil ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass das der doppelte Abstand, doppelte Breite kann man sich erschließen, aber dass das auch der doppelte Abstand ist zwischen den Sprossen, wusste ich tatsächlich auch nicht. Und deswegen, ich glaube, das lässt die Leistung von Max, der ja zumindest bis Sprosse 6 gekommen ist, auch nochmal in einem ganz anderen Licht stehen. Und Moritz natürlich auch, aber am Ende war es ja Max, der da wirklich fast bis eben zum Seil gekommen ist, also Wahnsinn.
Ja.
Glaubt ihr, ich kann mir die Antwort vielleicht denken, aber glaubt ihr, dass wenn wir wieder ein 20-Meter-Seil gehabt hätten, dass es dann dieses Jahr wieder Ninja Warrior gegeben hätte?
Ja.
Also, es tut mir leid, Max, aber dann hättest du es nicht geholt. Also, dann hätte es Moritz gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher, bei einem normalen Seil. Ja. Ich traue Max auf jeden Fall zu, dass er auch das Seil in der Zeit schafft. Er hat aber tatsächlich nicht viel Seil trainiert.
Das
hätte klappen können, das hätte nicht klappen können, aber wir wissen ja, dass Moritz in der Zeit hochkommt.
Ja.
Also Seil wäre eine andere Nummer gewesen. Bei dem Mount tatsächlich, wir haben ihn gesehen und schon ein bisschen predicted, dass das niemand schafft. Und dann haben wir die Zeit gehört und dann haben wir gesagt, okay, schafft auf jeden Fall keiner.
Ja.
Weil das muss man, wie Jan schon sagt, trainiert haben. Das Trying. Macht niemand im First Try. Also da geht es wieder darum, nicht, dass es nicht machbar ist, sondern wenn du es nie gemacht hast, wirst du es sehr unwahrscheinlich schaffen.
Ja.
Oder nie trainiert hast.
Und beim Seil ist ja auch so, wenn du da mal einen Fehler machst, klar, dann fehlt dir vielleicht die Zeit, aber du bist nicht direkt weg. Wenn du dann das kompensieren kannst durch die Power deiner Arme, kannst du trotzdem das vielleicht wieder rausholen. Bei der Himmelsleiter, wenn du daneben hackst, bist du raus, da kannst du nichts mehr retten. Ja. Mhm. Das wissen vielleicht auch nicht so viele, aber man hat es bei René auch gesehen. René war ja an Sasuke in Japan dabei, also der original Ninja Warrior Show, ist da tatsächlich auch Last Man Standing geworden, also richtig krass. War da auch an diesem Mount und in Japan haben die auch genau diesen, ich glaube noch ein bisschen höher sogar, die haben noch ein bisschen mehr Zeit, die haben glaube ich 45 Sekunden, aber auch der Mount an sich ist ein bisschen höher. Bei dem war es auch das gleiche, der war super fit unterwegs an die Himmelsleiterstange und dann an irgendeiner Sprosse hat er einfach daneben geschlagen und das passiert halt so leicht bei so einer schweren Himmelsleiter und diese Stange, das muss man auch sagen, beziehungsweise das hat René auch gesagt, also die ist richtig schwer, also im Vergleich zu so einer Standard-Himmelsleiter. Ja.
Weil sie allein zu lang ist, ne?
Ja, weil die zu lang ist und dann natürlich ist auch das Gewicht der Stange höher und das kostet natürlich auch mehr Power und ich sehe das immer wieder auch in den Hallen, also das hat sich jetzt in den Hallen auch so ein bisschen durchgesetzt, dass die meisten trainieren nur noch mit Carbon-Stangen, weil die sind halt schön leicht, die sind für Anfänger meistens besser, weil die halt einfach weniger wiegen, die kann man leichter auch in die Luft werfen und sind ein bisschen sicherer, weil wenn die runterfällt, dann hast du nicht direkt eine Metallstange auf dem Kopf. Sonst muss man doch noch die Helmpflicht im Ninja-Sport einführen. Und aber so eine Carbonstange wiegt halt einfach weniger und wenn man dann wirklich in der Show hat man meistens immer an der Himmelsleiter eben eine Alu-Stange, die ist dann schon ein bisschen schwerer. Das ist dann schon ein Unterschied und wenn die Stange dann halt noch schwerer wird, dann auf einmal hat man diese Power nicht mehr, ja. Genau, also das darf man schon nicht unterschätzen. Also ich bin da echt mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis dieser Mount geknackt wird.
Und da vielleicht noch ergänzend, bei Sasuke, der Mount, den René gemacht hat, das sind 45 Zentimeter Sprossen.
Ja.
Das sind eineinhalbfache Sprossen sozusagen zu unserer normalen Himmelsleiter und halt weniger als bei unserem Mount.
Ja. Und dann aber wieder eine höhere. Okay, also da merkt man dann schon wieder, dass das wieder ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, das kann man alles nicht so richtig vergleichen.
Ja,
nee. Das ist.
Und du merkst schon, wir sind extrem nerdy in dem Game. Also du kannst uns, glaube ich, zu diesem Sport super. Über die ganze Welt alles fragen. Und Jan und ich sind die Personen in Deutschland, die dir alles beantworten könnten. Wir können dir sagen, in welcher Staffel welches Hindernis in welchem Pool hing.
Und wie viel daran gescheitert sind.
Und wie viel daran gescheitert sind.
Wir haben Ninja studiert quasi.
Richtig Ninja studiert.
Wir sind die in der Ninja-Schulklasse ganz vorne in der ersten Reihe saßen.
Ja, richtig mies, die Streber.
Zu Recht.
Jan, du kamst aber zu spät zum Unterricht, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
An der Stelle.
Er wusste schon alles, deswegen braucht er.
Deswegen habe ich die Klasse geskippt.
Richtig, genau. Gut, ja, wenn wir jetzt gerade auch, weil ich finde es auch wirklich spannend zu sehen und bin auch sehr gespannt, wie es eben nächstes Jahr ausgehen wird, weil ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr einen anderen Moment mit anderen Bedingungen haben werden.
Das ist doch cool.
Ist auch absolut cool, deswegen ist es ja auch gerade so spannend und ich bin sehr gespannt, wie es dann nächstes Jahr ausgehen wird. Ob es jemanden zum Mauern schafft wieder und wenn ja, wie viele und wenn ja, wenn es eben jemand schafft, wie gut der dann da abschneiden kann. Er oder sie natürlich. Wenn ihr jetzt aber so eine Wunschliste für die nächste Staffel machen könntet, Staffel 8, was würdet ihr sagen, was sollte man in Staffel 8 anders machen, als es jetzt zum Beispiel in Staffel 7 war?
Ui.
Komplett free choice.
Ich hoffe, es schreibt hier jemand mit, ja.
Es hört jemand auf jeden Fall. Ob mitschreibt, das werden wir sehen.
Damit das dann umgesetzt wird. Jan will mehr Sketchy Balance.
Mehr Trampolin, weniger leisten.
Mehr Trampolin, weniger leisten. Ja, weniger leisten ist schön. Wie gesagt, ich will gar nicht, dass es so rüberkommt, als würden wir da nur mega viel motzen, sondern das ist ja eh schon irgendwie alles ganz geil. Mein Ding ist immer, ich hätte es gern technischer. Ich hätte es gern viel, viel technischer. Ich finde es nicht spannend, stundenlang zu hängen. Ich fand auch Stage 3 nicht ganz so aufregend. Also sie war nicht langweilig, auch das Finale war brutal geil. Ne? Also nicht ohne Grund nicht ausgeflippt wie der letzte Bekloppte. Aber ich finde halt Sachen, wo es einfach nur drum geht, wir gucken mal, wie lange ihr hängen könnt, finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil für mich Ninja halt ein skillbasierter Sport ist und Hängen ist kein Skill. Das heißt, ich hätte halt gerne einfach Stages, die krass schwierig sind von der Komplexität der Hindernisse. Also ob es Reverse Catches sind, wie Jan vorhin meinte, mal wirklich ein Snapback in Original, irgendwelche Sachen mit Flying Bars mal hoch runter zum Beispiel oder irgendwelche krassen Slider mal wieder. Wir hatten ewig keinen Double Dipper mehr.
Ja, stimmt.
Solche Geschichten, da hätte ich halt mega Spaß dran. Klar, es ist schwerer zu berechnen dann natürlich, weil viel unkontrollierter die Leute fallen werden. Also
absolut.
Wir haben viel krass gemischteres Feld am Schluss, wer noch übrig ist sozusagen. Aber das sind die Sachen, die mir bei Ninja extrem Spaß machen und auf die ich Bock hätte und die für mich eigentlich Ninja mehr definieren als eine Leiste oder irgendwelche Sachen, an denen ich hängen muss oder irgend solche Geschichten.
Und das war ja auch meine Frage. Deswegen, ja, alles richtig.
Ja, da hat Frank natürlich recht. Also diese Staffel war natürlich so gerade so die Vorrunden sehr berechenbar. Also da gab es ja wenig Überraschungen von Favoriten, die nicht weitergekommen sind. Es waren wirklich nur ein paar Ausnahmen. Letzte Staffel war das schon anders. Da sind auch viele gute Leute teilweise schon in der Vorrunde rausgefallen. Natürlich mit mehr sketchy Hindernissen hat man nicht diese Berechenbarkeit, aber ich finde das auch mal okay, weil ich finde es ja auch schön, wenn dann andere Leute mal diese Chance bekommen, ins Finale zu kommen oder dann auch dieser Finaleinzug noch mehr wert ist, wenn man einfach sagt, man hat sich gegen viele andere durchgesetzt. Und ich würde mir, glaube ich, an Hindernissen wünschen, also auf jeden Fall mehr Trampoline wieder. Und vielleicht auch mehr einfach, wenn es diese neue, also diese Hindernisse, die waren super cool, die wir hatten, die neue Hindernisse. Aber ich würde mir öfters, glaube ich, auch gerne mal wünschen, würde ich 1:1 diese amerikanische Version auch zu machen und nicht diese quasi Kinderversion, die wir in Deutschland manchmal bekommen, sondern wirklich das Original. Oder würde ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, mal komplett eigene Hindernisse. Das wäre wirklich, glaube ich, so der nächste Schritt in Deutschland, wo man sagt, man kann sich da nochmal international auch ein bisschen abheben, weil man muss an der Stelle auch sagen, gerade Deutschland zählt schon zu einem der Top-Ninja-Länder neben Deutschland. Man hat es ja gestern gesehen beim Vier-Nationen-Special, wie gut die Deutschen da mithalten können. Ja, das läuft gerade, aber...
Also zu der Zeit, wo wir aufnehmen, sozusagen.
Ja. Genau, so kann man es, glaube ich, sagen.
Genau, zu der Zeit, wo wir aufnehmen. Ja, genau, dass die Deutschen da gut mithalten können. Also es gibt viele Länder, die Ninja-Shows hatten, aber Frankreich ist noch gut vorne mit dabei. Israel hat man ja heute gesehen oder ja, sieht man ja beim Finanzon-Special. Aber auch Deutschland hat jetzt eben mit seinen 7 Staffeln da auf jeden Fall, ist da schon, spielt da vorne mit. Und ja, also ich fasse mich kurz. Neue, coole Hindernisse, die es noch nirgendwo gab. In Australien haben die das auch hinbekommen. Die hatten auch jetzt ganz eigene Sachen, eigene Kreationen. Und ich hätte einfach mal Bock, so will ich ein cooles neues Hindernis, das noch keiner in der Hand gehabt hat. Das ist mein Traum, da träume ich jede Nacht davon.
Das wäre ein krasser Gamechanger. Weil im Moment ist ja schon so, dass es kommen ja neue Hindernisse, die noch ich sag mal, die viele noch nicht gemacht haben,
ja,
die aus Amerika kommen. Aber dadurch, dass wir eben so Leute wie Jan oder Stefan Angermeier und Co. haben, die halt mittlerweile einfach die Sachen aus der alten Amerika-Staffel direkt nachbauen, kommt ganz selten ein Hindernis, wo ich mir vorher denke, ah, fuck, hatte ich noch nie in der Hand oder ich habe noch nie was gemacht, was wenigstens so ähnlich war. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Wirbelsturm nehmen, Halbfinale, letztes Hindernis. Übrigens da auch nochmal jetzt zwischendrin, zwischen ganz viel Stänkern. Obwohl, es ist ja nicht mal geil. Stänkern. Es ist ja nicht mal Stänkern.
Ja, ja, dazwischen nö, einfach, ja kein
einfach mal Props an die Hindernisse ausgewählt haben dieses Jahr, weil die Hindernisauswahl war super geil. Ja. Also als ich Halbfinale gesehen habe, habe ich direkt geschwärmt, wie nice und wie ninja-lastig dieses Halbfinale ist.
Ja,
also das war einfach wirklich saucool. Hindernisauswahl war wirklich eine 10. Fand ich super nice. Und da ist zum Beispiel auch so, bei den Wirbelsturm sehe ich und denke mir, pff, ja okay, ist halt ein Flying-Bar-Sprung und ich muss mich halt am Ende noch drehen. Aber im Endeffekt ist es ein Flying-Bar-Sprung. Und Flying-Bar, ja, die hängt in jeder Halle, da machst du dir keinen Kopfweh mit. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt mal wieder was kommt, wo noch niemand nachgebaut hat und noch niemand gemacht hat, oi, dann wird's spannend. Also da sehen jedes Jahr sehe ich in Amerika Hindernisse, die neu kommen und denke mir, Alter, wenn ich das im First Try machen müsste, ich würde sterben.
Ja, genau den Gedanken habe ich aber tatsächlich auch, weil ich gucke mir natürlich auch die amerikanischen Staffeln an. Und sehe dann auch immer in der Vorrunde so 2, 3 brandneue Hindernisse und denke mir dann, immer wenn ich das erste Mal sehe, das kann man doch gar nicht schaffen. Gut, ich habe dann aber auch diese Zuschauerperspektive und nicht diese sportliche, aber im ersten Moment denkst du dir, das geht doch gar nicht. Ne? So nach dem Motto. Also finde ich total spannend und wir hatten ja auch in, ich weiß gar nicht mehr, ob Staffel 3 oder 4 war, wurde ja auch mal dazu aufgerufen, Hindernisvorschläge einzuschicken. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber das wäre vielleicht eine Idee, die man dann nochmal machen
könnte. Nee, aber da gebe ich dir voll recht. Zum Beispiel in Staffel 5, da gab es diesen Fallout, diese Leisten, wo man quasi im Switch Grip catchen muss, also eine Hand vorwärts, eine Hand rückwärts und dann die nächste wieder genau andersrum.
Mhm.
Und da sind ja super viele Leute rausgefallen, auch super viele gute Leute, weil es diese Bewegung ziemlich speziell war und wenige das trainiert hatten und sowas fand ich halt richtig geil, weil wenn du das Hindernis dann schaffst, dann freust du dich noch viel, viel mehr, als wenn du, sag ich mal, ein Hindernis schaffst, wo du weißt, das kannst du, das musst du nur abrufen, so ein Flying Bar Sprung, das können alle Ninjas, das haben die alle in den Ninja-Hallen trainiert. Wenn du das dann schaffst, dann bist du eher erleichtert, so, okay, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, ich weiß, dass ich es kann und ich habe keinen leichten Fehler gemacht, dann bist du erleichtert. Aber wenn du ein Hindernis schaffst, wo du wirklich siehst davor und sagst, wow, das wird richtig schwierig, dann fühlst du dich halt wieder King. Das ist halt ein Gefühl, das sehr schwer zu simulieren ist, weil es eben immer weniger Hindernisse gibt, die man noch nicht in der Hand hatte oder die eine komplett neue Bewegung vielleicht einführen. Genau. Und an der Stelle auch eine kleine Erklärung vielleicht, man darf auch Amerika nicht immer 1:1 mit Deutschland vergleichen, weil da läuft das auch alles ein bisschen anders ab. Ich meine, in Deutschland haben wir dieses Jahr waren es, glaube ich, 50, 60 Athleten pro Vorrunde. Und die Stages sind halt immer so ausgelegt, dass man sagt, okay, so und so viel Prozent sollen die vielleicht schaffen, was ja wichtig ist für die Show. Aber weil das nicht so viele Teilnehmer sind, hat man nicht so viel Spielraum zu sagen, wir machen mal was ganz Verrücktes rein und schauen einfach, wie die Ninjas damit klarkommen. In Amerika ist es ein bisschen anders, da ist es so ein bisschen, da schicken die so viele Leute da durch und irgendeiner wird es schon schaffen. Also da haben die teilweise über 100, fast sogar 200 Athleten, die in so einer Vorrunde da durchlaufen. Da werden auch ganz, ganz viele gar nicht gezeigt. Und natürlich ist, wenn du da irgendein verrücktes Hindernis reinmachst, die Wahrscheinlichkeit, dass bei 200 Startern da irgendeiner das schafft, viel, viel höher, als wenn du halt nur 60 Leute in den Parcours schickst quasi, ja. Und die haben quasi mehr Dummies, kann man sagen, Test-Dummies, wo die da durchschicken und einer wird es schon schaffen. Und Deutschland ist halt ein bisschen berechneter, weil eben nicht ganz so viele Athleten an den Start gehen wie jetzt in Amerika, ja.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und als du gerade darüber gesprochen hast, ist mir diese eine Vorrunde aus dem letzten Jahr eingefallen, wo nur ein Athlet durchgekommen ist, Arthur Schreiber. Das war auch, glaube ich, eine sensationelle Vorrunde. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Ich glaube, das war sogar einmal.
Das ist doch geil. Also ja, das finde ich krass. Tatsächlich gibt mir das mehr, als wenn, wie, ich glaube, Jan, deine Vorrunde war es, oder?
Ja.
13 Buzzer in der Vorrunde.
Ja.
Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Also zum einen entwertet das für mich einen Buzzer, und zwar unglaublich. Also wie im Halbfinale dieses Jahr eigentlich auch. Damit ist so ein Buzzer nichts, für mich persönlich dann nichts mehr wert, und zwar gar nichts. Und jetzt bei sowas wie, wenn Arthur oder nur 5 Leute buzzern, dann ist ein Buzzer wirklich was Wertiges. Dann ist es plötzlich so wie eigentlich im Finale. Die 7, die das Finale gebuzzert haben, Stage 1, dieser Buzzer ist unbeschreiblich viel wert.
Ja, ja.
Ja, aber wenn 13 Leute eine Vorrunde buzzern, ja, also bei mir war es ganz extrem. Ich habe mich über diesen Halbfinal-Buzzer in dem Moment, wo ich gebuzzert habe, sehr gefreut, und die Freude war eine halbe Stunde später aber sowas von weg.
Ja.
Und dann war, also der Halbfinal-Buzzer dieses Jahr ist für mich exakt gar nichts wert. Weil es einfach, wenn ich weiß, 53 Leute haben diese Stage gebuzzert, ja, dann finde ich, dann ist das ein bisschen dünn.
Ja, das
also für mich persönlich. Also
Qualität
emotional.
Ab, leider, ja.
So ja, das ist einfach so. Also das finde ich dann schade. Und mit Buzzer rausfliegen, das Thema hat man ja schon, das ist halt einfach ganz schlimm.
Ja.
Also ich, das ist Worst Case.
Vor allem nicht nur wegen Buzzer rausfliegen, sondern will ich wegen Zehntelsekunden oder Sekunden.
Ja. Nee, es war Gott sei Dank ein bisschen Spiel. Also wir hatten genau diesen
bei
Cut. Bei euch, das war ja 2.16 oder so, oder was ihr hattet, ne? Und dann war eine kleinere Gap und dann ging es weiter. Aber ja, es war nicht viel.
Ja. Ja, aber man darf halt nie vergessen, dass es eine Show ist, und für Arthur ist es in dem Fall geil, wenn er als einziger dort buzzert, und absolut. Für ihn als Athlet mega, mega geil, aber ich schaue auch immer ganz oft in die Kommentare rein, was die Zuschauer so an Meinungen haben, was sie unter die Beiträge kommentieren, was sie in Twitter posten und so, und ganz oft hat man halt, wenn dann so eine Vorrunde ist, wo nur einer buzzert, dass dann viele sagen, ja, es war zu schwer, es war jetzt nicht so spannend, und ich glaube, das ist immer ganz schwierig, so diesen Draht zu finden zwischen, dass die Athleten auch Spaß haben, und aber dass es trotzdem bei den Zuschauern auch gut ankommt, und letztendlich ist das ja eigentlich das Wichtige, weil wenn es bei den Zuschauern gut ankommt, heißt, es gibt eine gute Quote, und eine gute Quote ist wichtig, dass es die Show weiterhin gibt.
Genau. Und das glaube ich auch, das ist das, was ich ja die ganze Zeit meinte, das muss man differenzieren. Wir reden gerade die ganze Zeit aus Athleten-Sportler-Sicht mit einem gewissen Leistungsanspruch. Wir sind aber keine TV-Produktion und haben auch keine Ahnung von TV-Produktion. Und das heißt, wir haben manchmal eine andere Sicht auf etwas, als dass die TV-Produktion hat, weil es einfach auch für uns einen anderen Hintergedanken oder eine andere Zielsetzung hat als für eine TV-Produktion. Und an den Punkten, wo wir uns überschneiden, das sind dann immer die perfekten Punkte. Na, das ist dann der Idealfall.
Absolut.
Vom Stage-Setting oder von der Stage oder wie halt eine Staffel abläuft. Und das andere, ja, da kann man halt drüber diskutieren und seine Meinung haben, und dann ist doch auch gut. Ja. Hauptsache, die Show funktioniert. Die Leute schalten ein, finden den Sport cool, finden die Show cool, und das Ganze kann weiterlaufen, weil uns bedeutet das extrem viel alles.
Genau so.
Genau so. Das wäre jetzt schon fast ein super Schlusswort gewesen, ne? Eigentlich. Aber ich wollte euch noch fragen, also wir haben jetzt eure Wunschzettel gehört, finde ich mega, mega spannend, und ich bin auch gespannt, ob davon irgendwas, vielleicht auch zufällig, kann ja auch sein, in der nächsten Staffel davon umgesetzt wird.
Ganz viel Skill. Wir brauchen ganz viel Skill. Ich will weite Schwinger.
Ja,
so. Sehr so gut, das haben wir jetzt nochmal unterstrichen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was ihr jetzt zum Schluss, also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben sehr, sehr gute 1,5 Stunden jetzt über Ninja gequatscht, und ich glaube, es hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, wenn sie nicht nach einer Dreiviertelstunde eingeschlafen sind und die tatsächlich zum Einschlafen genutzt haben, das werden wir nicht rausfinden. Aber gibt es da noch irgendwas, was ihr zum Abschluss unbedingt noch sagen wollen würdet? Jetzt total Open Mic hier.
Das, was ich beim Buzzer danach schon gesagt habe.
Dann sag's gerne nochmal.
Alle, die diesen Sport, beziehungsweise alle, die diese Show cool finden und die Leute, die Athleten und Athletinnen, die da starten, cool finden, geht mal in Ninja-Hallen und probiert's selber aus, das ist Punkt 1, und geht auf die Wettkämpfe, die außerhalb von der Show stattfinden. Geht dahin, schaut euch das an, trefft da vielleicht eure Idole aus dem TV, wenn die zufällig an dem Tag starten. Habt eine coole Zeit mit denen, quatscht mit denen ein bisschen, feuert die im Parcours an und helft uns, diesen Sport in Deutschland groß zu machen. Wir haben gestern eine Competition gehabt, mit 600 Zuschauern. Das war unbeschreiblich, was da für eine Stimmung war in dem Laden.
Ja.
Und genau so soll dieser Sport in Deutschland sich irgendwann entwickeln und groß werden. Also kommt vorbei und habt eine geile Zeit, wenn ihr die Show und den Sport geil findet.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Traut euch, habt Bock auf den Sport. Also auch alle Ninjas sprecht ihr gerne an. Die meisten Ninjas, die sind alle, die sind mitten im Leben, mit denen kann man reden. Die machen mit euch Bilder. Die geben aber euch auch Tipps, die beantworten eure Fragen. Die helfen euch, die können euch sagen, wo ihr diesen Sport ausüben könnt. Die geben euch Coaching, die geben euch Training. Also viele Ninja-Athleten geben ja auch immer wieder irgendwo Kurse oder irgendwelche Feriencamps. Also ja, wenn ihr Bock darauf habt, kommt in den Hallen vorbei, trainiert mit uns und helft uns damit, diesen Sport richtig groß zu machen, dass es vielleicht irgendwann heißt, Ninja wird olympisch, aber nicht als eine Unterdisziplin, sondern wirklich als eigenständige Sportart.
Mega, Punkt. Also finde ich super. Das sind doch mal tolle Schlusswörter. So wünscht man sich das. Finde ich echt gut. Nochmal so richtig motivierend. Finde ich cool. Nee, finde ich echt super. Dann bleibt mir jetzt gar nicht viel anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken für diese wirklich tollen und spannenden 1,5 Stunden. Auch im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir bedanken uns. Einladen. Und natürlich auch an alle Zuschauer oder Zuhörer, die noch da sind und nicht eingeschlafen sind. Vielen, vielen Dank.
Genau, und die bedanke ich mich auf jeden Fall auch. Und ja, ich würde mal sagen, das war die sehr umfassende dritte Staffel vom Wir sind Ninja Podcast.
Ja, du kannst die 3 Folgen rausschneiden, guck mal.
Ich kann da, also die anderen Folgen hatten teilweise nur 1/4 Stunde, also vielleicht könnte ich da auch 6 Folgen draus machen, gucken wir mal.
Ja, kein Problem.
Das kriegen wir irgendwie schon hin. Dann nehme ich noch ein paar Zwischenmoderationen auf. Ja, vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns nächstes Jahr wieder. Mal gucken. Es ist alles spontan, so wie dieser Podcast auch spontan entstanden ist. Wenn das so ist, hören wir uns nächstes Jahr wieder zu einer möglichen Staffel 4. Mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch, wo auch immer ihr seid, einen schönen Resttag und bis vielleicht irgendwann. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.